Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 128 mit der Vorschau zu WWE TLC 2017. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es sind gerade wirklich Breaking News reingekommen und eigentlich hatten wir diesen Podcast schon vor einigen Tagen aufgezeichnet und wollte ihn gerade online stellen und jetzt auf einmal schmeißt es den kompletten Plan über den Haufen und jetzt müssen sich der Ulrich Steppberger von der M-Games hier nochmal hinsetzen. Ulrich, du hast gerade auch die Nachrichten gesehen. Erstmal hallo, ne, in die lustige
Runde
hier.
Guten Spätabend. Das können wir den Leuten ja gerne sagen. Wir sitzen hier an einem Freitagabend um 22.13 Uhr, weil die glückliche Fügung oder unglückliche, je nachdem wie ich es sehen mag, es gibt die großen News und ich habe zufällig gerade mein iPad aufgeschlagen, sehe, Olaf piepst mich an. Und dann schauen wir so und sagen alle beide, oh. Und nun sitzen wir hier und nehmen für euch den Podcast halb neu auf, damit ihr auch wirklich aktuell seid.
Ja, weil man muss sagen, es sind einfach mal die beiden Hauptmatches von WWE TLC sind einfach mal über den Haufen geworfen worden. Und anscheinend aus Krankheitsgründen. Also zum einen fällt Bray Wyatt aus und wird durch AJ Styles ersetzt. Das heißt also, AJ Styles trifft auf Finn Balor, was schon mal ein geiles Match ist, mal abgesehen davon, dass da zwei ehemalige Bullet Club Members aufeinandertreffen, aber das ist ein Dream Match und das ist für mich ein mega Showstealer, den sie jetzt da reingebracht haben und tausendmal attraktiver als eigentlich das eigentliche Match zwischen Finn Balor und Bray Wyatt. Und dann noch, ja, Kurt Angle kehrt zurück. Mal so von jetzt auf gleich, weil Roman Reigns auch ausfällt. Wir gehen gleich noch genau auf die Hintergründe ein, in der eigentlichen Vorschau. Ich wollte hier nur ein neues Intro einsprechen, damit ihr wisst, warum ihr auch vielleicht so lange auf diesen Podcast warten musstet.
Also, ich muss übrigens auch kurz einwerfen, dass ich gerade zutiefst deprimiert bin angesichts der Realisation, dass The Demon gegen Sister Abigail das zweitwichtigste Match gewesen wäre.
Ja.
Oh mein Gott. Also ich meine, lass mal außen vor, dass die Frauen hoffentlich doch wichtiger sind eigentlich, aber oh mein Gott, der Gedanke allein, dass es das zweitwichtigste Männermatch ist, das stimmt ja leider, das oder war, gewesen wäre. Da kann man nur sagen, irgendwas ist schiefgelaufen. Und irgendwie wollte das Schicksal das wohl auch nicht hinnehmen.
Ja, es ist halt echt wirklich ein Notfallplan. Also
ja, aber teilweise sicher, also es ist fies für die Betroffenen, aber für uns ist es vielleicht gar nicht mal so schlimm.
Genau, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ja. Ich würde sagen, an euch da draußen, ich mache nochmal das übliche Housekeeping, bevor wir hier irgendwie komplett in den alten Kram reinspringen und dann zum Ende des Podcasts wieder das tagesaktuelle Geschehen aufgreifen. Ihr wisst, ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ihr könnt uns natürlich gerne abonnieren, folgen, wie auch immer. Ihr könnt uns bei Patreon erreichen, da gibt es jede Woche exklusiven Kram von uns. Und natürlich, wie gesagt, YouTube haben wir auch noch jede Menge Zeug, was ihr euch anschauen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schickt ihr die bitte an fragen@headlock.de. Und damit würde ich sagen, gebe ich ab an den Olaf und den Ulrich vom Donnerstag, als wir den anderen Podcast aufgenommen haben. Und melde mich dann nachher, wenn wir quasi die Pre-Show und die Midcard quasi abgehandelt haben, mit den letzten beiden Matches dann wieder zurück. Wir hören uns gleich. Würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Vorschau zu WWE TLC 2017. Eine reine Raw-Show, wie man so schön sagt, ne? Kombiniert natürlich mit den Jungs von 205 Live. Ulrich, wir haben jede Menge Events jetzt irgendwie in den letzten Wochen gehabt. Also es ist ja irgendwie so gefühlt alle zwei Wochen ein Pay-Per-View, was nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich auch so faktisch. Wie hyped bist du auf TLC?
Sehr schwankend. Also ich habe nach dem letzten Raw Pay-Per-View, ich habe schon wieder vergessen, welches war. Das war nicht Hell in a Cell, das war SmackDown. Also nach Hell in a Cell fand ich ja über einiges...
No Mercy war es, oder?
No Mercy. Ich habe vage im Kopf, dass ich den gut fand, bis auf mehr oder weniger gut fand, bis aufs Main Event. Dann natürlich Hell in a Cell war SmackDown, also war trotzdem interessant, wenn auch viel zu lang gewesen. Und dann hat man gedacht, ja, aber Raw war eigentlich jetzt in letzter Zeit immer besser, dann kann es eigentlich fast nur, ja, warum soll es nicht besser werden? Und dann dieses Hin und Her und die ganzen Ereignisse Backstage quasi, was jetzt so abläuft, lässt mich ein bisschen rätseln, was ich jetzt davon halten soll und bin sehr ambivalent über viele Aspekte dieser kommenden Show und ich würde auch, glaube ich, nicht weinen, wenn die vielleicht diesmal keine 3 Stunden ganz dauert am Schluss.
Ja, also mir geht's ähnlich. Also es ist einfach derzeit ein bisschen viel, was so WWE und Wrestling-Konsum angeht, also dieser Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, man hat gar keine Zeit mehr, um sich auf irgendwas zu freuen, weil du eigentlich, du musst dich von einem Freudenmoment zum nächsten irgendwie hangeln. Letztes Mal hatten wir gesagt, letzte Pay-Per-View, der war ja absolut okay, da kann man ja echt nichts gegen sagen. Also da waren wir ja auch, bei Hell in a Cell waren wir auch alle überrascht, dass er dann doch so abgeliefert hat im Großen und Ganzen. Jetzt hier bei TLC denke ich mir halt auch so, okay, er hätte auch noch eine Woche ruhig länger Pause zwischen sein können. Also noch so ein bisschen Aufbau und nicht alles so vollgestopft. Es ist ein bisschen viel aktuell und ich freue mich ehrlich gesagt schon auch auf diese kleine Pause, die man dann jetzt eben zwischen TLC und der Survivor Series hat, damit man da auch wieder so ein bisschen in die WWE-Stimmung reinkommen kann, weil es ist einfach zu viel derzeit. Aber wir ziehen hier knallhart durch, ne, wie immer. Und würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal in die Card ein. Ganz vorne, das Ding startet natürlich wie immer mit der Kickoff-Show. Und wir haben da ein Match angekündigt, was ich kann gar nicht sagen, wie furchtbar ich das finde. Es ist Alicia Fox gegen Sasha Banks. Der Kampf wurde so etwas notdürftig jetzt bei der letzten Ausgabe irgendwie zusammengekleistert. Ich weiß nicht, warum Alicia Fox bei WWE noch ist. Ich weiß es nicht. Und das ist auch so ein Kampf, dafür schalte ich doch nicht die Kickoff-Show ein. So. Ulrich, wie ist da dein Standpunkt zu? Also, du bist ja durchaus ein Befürworter des Damen-Wrestling. Wir haben jetzt 3 Damenkämpfe insgesamt auf der Card, wenn man jetzt die Kickoff-Show mitnimmt. Aber ja, wie stehst du hier zu dem Kampf?
Ich bin der Meinung, dass 2 auch schon gereicht hätten. Und das sind die 2, die eh in der Hauptshow sind. Noch dazu bin ich ja nicht der größte Sasha Banks-Fan. Die gibt mir nur begrenzt viel. Alicia Fox gibt mir gar nichts. Ich sage jetzt mal so, mich würde dieses Match mehr interessieren, wenn da Dana Brooke drin wäre. So, das sagt dann schon alles, wie sehr mich dieses Match fasziniert.
Ja, also wie gesagt, Dana Brooke interessiert mich auch so ziemlich gar nicht, aber da bleibt halt nicht mehr viel übrig, ne? Also Nia Jax ist ja aktuell auch so ein bisschen verschwunden. Man munkelt ja da, dass da so ein bisschen Unruhe backstage ist, dass sie nicht ganz zufrieden mit ihrer Position innerhalb der Company sei.
Da kann ich mal abwarten. Richtig, da übrigens, man könnte sich ja wundern, wieso wir hier nur zu zweit sind. Olaf erklärt mir das mit, die anderen haben auch andere Sachen zu tun. Ich glaube, der Herr Dörre liegt gerade besoffen unter dem Tisch vor lauter Glückseligkeit, dass er Nia Jax vielleicht nie wieder sehen muss und kann deswegen nicht mitreden. Das ist auch denkbar. Also, auch wenn es eher unwahrscheinlich erscheint, dass wir sie auf Dauer nicht mehr erleben werden, sagen wir mal so, dazu hat sie einfach zu prominente Verwandtschaft, wie man ja auch weiß. Aber also ich sag mal so, wenn das Kickoff-Match Sasha Banks gegen Nia Jax gewesen wäre, würde es mich immer noch nicht interessieren, aber weniger nicht interessieren wie das jetzt zumindest.
Ja, da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Also das hier ist ein Kampf, der geht mir halt sonst wo vorbei und das ist einfach, brauche ich nicht. Also Alicia Fox hat für mich bei keiner WWE-Show überhaupt irgendeine Rolle.
Also, vor allem, es gibt halt auch keinen Grund, ich sehe auch nicht, wenn man schon tatsächlich in der Hauptshow 2 Frauenmatches drin hat, was jetzt beim besten Willen nicht üblich ist bei der WWE, trotz der ganzen Frauen, die sie haben, warum macht man dann noch ein drittes? Ich meine, klar, der Roster ist gar nicht mehr mal so viele, das hatten wir vor 4 Wochen auch schon, wer ist überhaupt noch da? Aber es gibt Leute, die da sind. Ja, ich habe hier auch Matt Hardy rennt gerade rum und hat gerade seinen Bruder verloren. Jason Jordan rennt gerade rum und versucht immer noch irgendwie relevant zu wirken. Die Good Brothers sind da, genau. Die es auch noch gibt. Wobei ja hier ich ein Gerücht lese, dass die vielleicht in die Hauptshow noch irgendwie integriert werden, weil da noch zu wenig los ist. Und denke bloß, dann lasst das halt weniger wie 2, 3. Am Anfang dieses Splits gab es 2, 3 SmackDown Pay-Per-Views, die nur 2,5 Stunden lang waren. Die waren deswegen nicht schlechter. Die waren halt kompakter vielleicht. Aber und Elias gibt's auch noch. Aber wie auch immer, jedenfalls dieses Match ist so ungefähr das die Kickoff-Shows hatten oft genug schon uninteressante Matches, aber das hier könnte fast da einen neuen Rekord aufstellen an Uninteressantheit.
Ja, das ist richtig. Und deswegen handeln wir den Kampf hier auch ganz schnell ab.
Wobei mir gerade einfällt, doch, es gibt natürlich doch noch eine Frau, die jetzt hier in Bailey rennt ja auch noch rum.
Stimmt.
Aber Sasha Banks gegen Bailey kannst du fast nicht bringen, weil das sollte eigentlich wichtiger sein. Aber dann hätten wir vielleicht wenigstens Bailey gegen Alicia Fox oder irgendwie ein Triple Match in irgendeiner Form inszenieren können und dann vielleicht den Heel-Turn von Sasha Banks irgendwie anteasern, damit man wenigstens im Nachhinein sagen kann, es hat doch was gebracht. Aber
ja, aber doch nicht in der Kickoff-Show. Das macht man dann, wenn bei einem richtigen...
Ja, ich sage ja anteasern. Man muss ja noch nicht den Trigger jetzt gleich ziehen, aber wenigstens halt irgendwas, dass diesem Match wenigstens den Anschein von einer Art von Interesse, Potenzial verleihen könnte. Und ja, so ist es halt.
Schon. Ja, ich will trotzdem einen Tipp haben.
Ja, Sasha Banks.
Ja.
Alles andere Sasha macht Banks gar keinen Sinn.
Sasha Banks muss das auf jeden Fall hier gewinnen, ansonsten würde für mich die Welt untergehen, das geht halt überhaupt nicht. Es gibt noch ein anderes Segment, was angekündigt worden ist für die Kickoff-Show, nämlich Drew Gulak will seine PowerPoint-Präsentation weiter fortsetzen, also seine Championship Edition. Ich finde ja Drew Gulak eigentlich echt unterhaltsam in dem, was er da macht. Also ich habe schon immer gewusst, dass das ein Mann ist, der Charisma hat und der gerade in dieser etwas retro angehauchten Rolle gut funktionieren kann. Ich finde das sehr unterhaltsam und er ist ja so der Anti-Cruiserweight und der Anti-Chant-Mensch. Also ich finde mich da auch manchmal bei ihm wieder. Ulrich, wie geht's dir da bei Drew?
Ich so als jemand, der Tour 5 Live mehr oder weniger nicht anschaut, habe ich den Eindruck, dass ich zwar ein bisschen weiß, um was es geht, aber nicht genug. Und dass das deswegen das ganze Segment ein bisschen in der Luft hängt. Aber ja, mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall nichts dagegen. Ich befürchte ja, dass wir Sam Roberts dieses Mal wieder kriegen, nachdem ja der Rosenberg letztes Mal war. Dann schaue ich mir Drew Gulak und eine PowerPoint-Präsentation auf jeden Fall automatisch lieber an. die Frage ist halt nur, was wird aus der kommen? Dass der jetzt, da wird ja irgendein Engel mit angesetzt, schätze ich mal. Wobei mir eigentlich einfällt, ist jetzt Tozawa eigentlich tatsächlich verletzt oder ist der bloß Storyline verletzt?
Oh, das ist eine gute Frage, das habe ich nicht mitbekommen.
Weil eigentlich, ich wäre auch da, ja, wir haben ja so viel Cruiserweight diesmal. Und warum nimmt man dann ausgerechnet den einen interessanten, den sie noch übrig haben, nicht? Ich meine, Perkins ist ja auch nicht bei, der ist aber verletzt, oder?
Die Perkins ist, meine ich, verletzt, ja.
Ja, okay, der hat ein Argument, aber der Tozawa ist Storyline verletzt quasi, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich mag mich auch täuschen. Aber dann, außer der geht jetzt hin und macht hier Drew Gulak rund, dann hat man wieso auch nicht. Aber also es wirkt sehr beliebig, es wirkt für mich auch ein bisschen wenig vorbereitet, weil halt eben Tour 5 die eine Insel ist, die man vielleicht nicht unbedingt mitkriegt. Obwohl ja lustigerweise, die kann man wenigstens stressfrei live sehen, ohne Sky besitzen zu müssen. Aber, oder zeitnah zumindest. Aber schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall, könnte schlechter sein.
Ja, na, wie gesagt, ich mag die Rolle, die er da spielt und ich finde, er verkörpert das gut. Mir macht das durchaus Spaß und in diesem Sinne, glaube ich, kann das definitiv besser werden als das Kickoff-Show-Match, muss man sozusagen. Dann lass es mal in die Main-Card springen. Steigen wir auch gleich vielleicht mit dem Match um die WWE Raw Women's Championship ein, also zwischen Alexa Bliss, der Championess, und Mickie James. Du hast es ja gesagt, wir haben insgesamt drei Damenkämpfe auf der Card. Das hier ist dann sozusagen der erste. Dreht sich ja rund um das Alter von Mickie James, wo Alexa Bliss ja sagt, hier, du bist der Oldtimer, du passt hier nicht mehr rein und so, ich bin eh besser als du. Wie gefällt dir die Story hier insgesamt bislang?
Ich mag Alexa Bliss sehr, sehr gerne, immer noch, weiterhin. Ich finde, Mickie James hat mich auch seit dem NXT-Match hat sie mich überzeugt, dass sie noch was kann. Ich finde es super, theoretisch. Das Problem ist, dass wir das Ganze ja eigentlich in SmackDown schon mal hatten, irgendwie, ein bisschen.
Ja.
Aber auch da werde ich mich nicht dagegen verweigern, wenn sie das nochmal auspacken, wenn das Match dann, wenn sie beide was zeigen können. Also ich sehe nicht, Alexa Bliss ist sicher nicht die tollste technische Wrestlerin der Welt, aber wenn die Gegnerin sie entsprechend unterstützt, sag ich mal, kann da ein cooles Match draus werden. Also ich bin optimistisch, dass das unterhaltsam wird. Ich will es auch schwer hoffen. Ich sehe hier auch natürlich die Liste gerade, es ist ja eigentlich auch bitter. In dieser Show gibt es ganze zwei Titelmatches.
Ja gut, weil alle anderen Champions ja im Main-Event reingestopft
sind. Genau, oder halt Urlaub auf irgendeiner Farm machen und keine Lust haben gerade die nächsten zwei Monate wieder.
Genau, und Beutelratten mit dem Scharfschützengewehr abballern oder sowas.
Ja, also das ist da... halte ich für ein bisschen verfehlt. Also eigentlich muss dieses Match einigermaßen wichtig sein, weil es von den zwei Titelmatches ja doch noch das Relevantere ist, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Aber also ich bin sehr hoffnungsfroh, optimistisch, dass das schon was hergeben wird.
Ja, ich finde, das ist auch eine gute Gegnerin für Alexa Bliss, ehrlich gesagt. Ich finde, Alexa Bliss hing ja so ein bisschen in der Luft und wir haben ja auch die ganze Zeit immer gesagt, so, warum macht man nicht mehr aus Mickie James? Und ich finde, dass die beiden eigentlich so ganz gut zusammenpassen, also sowohl Alexa halt von ihrer Art und Weise, wie halt eben ihr Micwork da aufgezogen ist, als auch Mickie James, die dann ja auch das entsprechend gekontert hat, aber das dann eben auch mit Taten irgendwie dann unterfüttert hat. Mir hat das vom Aufbau her ganz gut gefallen, ist jetzt nicht mega originell, aber ich kann damit absolut leben und gehe hier aber auch von der Titelverteidigung von Alexa Bliss aus, aber auf eine schockige Art und Weise, wie ich immer so schön sage. Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde auch annehmen, wobei ich mir gerade gedacht habe, ob sie vielleicht, je nachdem, wie sie schnell sie Asuka nach oben schicken wollen, dass dann vielleicht Mickie James als Transition Champ installiert werden könnte, nachdem sie ja zudem dann auch einen Rekord hätte, oder? Das täusche mich siebenfach.
Das kann sein, ja.
Wer, glaube ich, so viel hatte noch nie jemand oder so ähnlich. Wobei irgendwo die Tage habe ich gelesen, Mickie James ist die einzige Frau, die sämtliche existierenden Frauengürtel mal Matches um den Gürtel hatte, die es halt gibt. Also Diva, okay. Women's, Raw, SmackDown, suchst du ja aus. Und alle anderen können das ja gar nicht, weil sie ja gar nicht so alt sind. Also ich gebe ihr eine Außenseiter-Chance, dass sie dann quasi die sein wird, die dann von Asuka eingetopft wird, als um den Titel abgenommen bekommen und dass sie Alexa nicht gleich verfüttern wollen an Asuka, weil das einfach, weil das kleine Mädel gegen die fiese Killer-Japanerin. Und also da ist eine Mickie James, vor allem weil wir ja auch noch aus dem NXT-Match, das war nach wie vor für mich das Beste, wo Asuka hatte mit glaubwürdigste Gegnerin, also zumindest in ihrer späteren Phase, wo sie schon dann die super Dominante war. Das war super und deswegen, ich könnte es mir vorstellen, aber ich denke auch, dass sie Alexa lassen.
Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Titelmatch, was ganz gut aufgebaut worden ist. Gleiches gilt eigentlich, wie ich finde, für das Match um den WWE Cruiserweight Championship zwischen dem neuen Champion Kalisto und Enzo Amore. Das ging ja dann doch relativ schnell in den letzten Wochen, dass Enzo erst einen Titel gewonnen und dann auch wieder verloren hat. Wie hat dir das Wiederdebüt von Kalisto gefallen und wie gefällt dir vor allem auch die Aufbereitung dieser Fehde bislang?
Schwierig. Ich finde, dass Kalisto ist... ich meine, man kommt ja nicht drum rum, dass einfach Neville fehlt.
Ja.
Neville ist der jetzt ja wohl scheinbar wirklich mehr oder weniger weg ist. So genau weiß es ja niemand nicht, aber das sieht nicht so aus, als ob er wieder auf, als ob sich das wieder einrenken wird, was ich sehr deprimierend finde, weil Austin Aries war die eine Sache, Neville halte ich für viel wichtiger und trauriger den Verlust. Aber dass dem natürlich tierisch stinkt, dass er zu so einem dummen Schwätzer jetzt quasi zweite Geige spielen muss, das kann ich auch nur nachvollziehen. Also ist Kalisto, wenn man noch jemand hat, der die Rolle erfüllen kann als einigermaßen Name, der nicht Enzo ist, dann ist Kalisto völlig okay. Ich habe nichts gegen den. Ich glaube bloß, dass der eben auch langfristig keine Rolle spielen wird, außer dass er ein bisschen Namenspower mitliefert, sage ich jetzt mal. Wobei ja lustigerweise Sin Cara auch wieder aufgetaucht ist.
Stimmt, da haben wir uns auch lange Zeit gefragt, wo der irgendwie abgeblieben ist. Und dann war er plötzlich wieder da.
Ja, plötzlich wieder da und hat sich verprügeln lassen dürfen. Schön. Aber immerhin. Ich finde es okay. Also alles, was Enzo irgendwie auf die Fresse gibt, ist gut. Wobei auch jetzt ja schon die ersten Leute wieder sagen, irgendwo, es gab das Gerücht, dass er einen Bodyguard kriegt. Dann wäre halt, wenn jetzt Cass halt wieder fit wäre, dann wird es sich einfach anbieten. Dann könnten sie den Split, der nichts gebracht hat, rückgängig machen und es wäre alles besser als vorher. Aber das wird wohl nicht passieren. Nee, also das Match an sich interessiert mich nicht wirklich. Also nicht von dem, was im Ring abgeht, weil da ist Enzo drin, das kann nichts werden. Aber das Potenzial, wie sich es weiterentwickelt, storytechnisch, hat schon was. Wobei ich mir auch hier, also statt Kalisto hätte ich lieber Tozawa im Ring, das muss ich auch sagen, weil ich den einfach interessanter finde. Und ja.
Ja, also wir haben uns ja auch lange Zeit gefragt, warum Kalisto eigentlich nicht irgendwie da in die Cruiserweight Division eingegliedert wird. Jetzt ist er irgendwie drin. Das passt schon so, finde ich. Also klar ist er jetzt nicht der mega Riesenname, so. Das ist einfach nur mal Fakt. Trotzdem, wie du gerade auch schon gesagt hast, es fehlt ein Neville, weil Neville hat einfach der Cruiserweight Division eine gewisse Legitimation irgendwie verliehen. Auch gerade in dieser Kombination mit Enzo Amore, finde ich, hat das gut funktioniert, weil das gute Kontraste waren. Kalisto wirkt dagegen naja, nicht präsent genug, finde ich, im Vergleich zu Neville. Aber trotzdem finde ich, dass man diese Fehde ganz gut aufgebaut hat. Also, dass Kalisto da reingebracht wird, dass alle anderen dürfen den Enzo Amore nicht anfassen und so weiter und so fort. Das fand ich in sich eigentlich ganz lustig und vor allem auch halt, es ist ja, die Story ist ja eigentlich alle gegen Enzo, ne? Und Enzo spielt diese Rolle momentan gut und mir macht das Spaß. Mit Kalisto als Champion kann ich gut leben. Der Kampf an sich wird allein, ob der Limitierungen von Enzo Amore halt ist nicht wunder, wie geil werden. Da haben wir andere Leute im Cruiserweight-Roster, die deutlich besser und smoother im Ring agieren, aber trotzdem glaube ich, dass eben durch die Geschichte innerhalb dieses Kampfes ein schönes Match werden könnte. Also, wir schauen mal.
Ja, wobei ich mich auch ein bisschen jetzt gewundert habe, dass sie jetzt Enzo quasi in Stable schon anhängen. So, das geht ein bisschen schnell für mein Empfinden, dass die Heels jetzt plötzlich alle voll auf Enzo abgehen. Und vor 2 Wochen haben sie nur kollektiv mit den Faces zusammen verprügelt. Also es ist ein bisschen, weiß ich nicht, auch ein bisschen komisch. Könnte, ist vielleicht langfristig gar nicht so schlecht, aber wirkt mir alles ein bisschen zu holprig gerade eben. Vielleicht eben auch wegen Neville, dass da alles durcheinander gegangen ist. Aber,
nein. Ja, es macht schon den Anschein, als wäre da sehr viel improvisiert worden. Und du hast recht. Also da so stringent ist das mal wieder nicht. Wir haben letztes Mal schon im großen Podcast hier die Kontinuität irgendwie angesprochen, die oft fehlt. Und genau das, was du gerade gesagt hast. Auf der einen, in der einen Woche verkloppen sie den Enzo, in der nächsten Woche verkloppen sie alle gemeinsam den Kalisto. So richtig Sinn macht das nicht. Aber da denke ich mal auch so, ja, es ist halt Wrestling. Ist halt nun mal dann so. Ne? Dann halten halt die Bösen dann doch eher zusammen, als dass dann irgendwie die Guten da irgendwie mit eingreifen. Also, mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber insgesamt bin ich da durchaus frohen Mutes, dass wir hier ein gutes Match zu sehen kriegen. Und jetzt dann dein Tipp. Wer gewinnt denn hier?
Ich würde auf Enzo tippen, weil es einfach, ich glaube, Kalisto hat den Titel auch ein bisschen so als Dankeschön mal mitnehmen dürfen, so nachdem, dass er zum einen eh da ist und zum anderen einspringt, wo Neville nicht mehr will. Und deswegen darf er jetzt halt mal noch ein Häkchen mehr Sachen. Jetzt war ich Cruiserweight Champion auch. Aber lang, mittelfristig und kurzfristig, dass Enzo schon das zentrale Element der ganzen Division bleiben wird und demnach hier auch den Titel wieder mitnimmt. Weil ich glaube, auch wenn Kalisto jetzt verteidigt, dass dann das Publikum einfach nur sagt, ja, okay, nächstes. Und wenn Enzo gewinnt, dann gibt es zumindest Reaktionen in irgendeiner Form.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass, also, wo du es mir so erklärst, ich hätte eigentlich zuvor gesagt, so relativ klar Kalisto, aber wenn du es jetzt so aufdröselst, natürlich die spannendere Geschichte wäre natürlich, wenn Enzo das Ding gewinnt und ist auf jeden Fall auch der Ausgang, der einfach mehr Spannung mit ins Spiel bringt. Ne? Also deswegen schließe ich, ich sag trotzdem mal Kalisto, ich bleib bei meinem ersten Bauchgefühl und sag, Kalisto gewinnt das hier. Kommen wir zum nächsten Match. Da gibt's dann noch ein Tag Team Match mit den Cruiserweights. The Brian Kendrick und Jack Gallagher gegen Cedric Alexander und Rich Swann. Diese vier streiten sich ja in verschiedenen Konstellationen. Also zuerst war es ja Brian Kendrick und Jack Gallagher, die eine lange Fehde gehabt haben. Dann ist ja Jack Gallagher geturnt und also uns dann zu Brian Kendrick geturnt gegen Cedric Alexander und dann hat Cedric Alexander eben noch Rich Swann mit dazugeholt. Eine nette kleine Fehde, so würde ich das mal sagen, mit auch teilweise recht guten Matches, also speziell diesen Street Fight, da glaube ich, war das damals zwischen Brian Kendrick und Jack Gallagher, der hat mir ganz gut gefallen. Aber ansonsten bin ich da auch mal gespannt, wie man das hier lösen wird, weil das ja eigentlich auch so ein typisches Filler-Match ist, oder wie siehst du das?
Das ist das ein absolute Filler-Match. Das ist halt auch hier das Problem. Ich weiß, dass Jack Gallagher jetzt ein Heel ist. Ich weiß, dass Hendrick ein Heel ist. Ich weiß, ich kann Rich Swann und Cedric Alexander immerhin auseinanderhalten. Aber wenn ich eine Tour 5 wirklich verfolge, dann sitze ich hier und sage, das sind jetzt wieder 4 Leute, die alle was können, auf ihre Art. Aber ja, und? Also ich sitze hier so da und denke mir bloß, das wird hoffentlich wenigstens lassen sie es hoffentlich ein bisschen wie Flummis durch die Gegend hüpfen, was sie ja können, und nicht wieder so den klassischen Stil, bloß jetzt halt in Leichtgewicht. Dann könnte das Ding was reißen, aber so ist es halt einfach, es ist ein Match, es ist da. Und es zeigt die Verzweiflung sinngemäß, wie man dieses Pay-Per-View vollkriegt, wenn man 2 Cruiserweight-Matches auf einmal in der Hauptshow hat. Und das ist schon,
Wobei man da sagen muss, dass Kalisto und Enzo Amore und gerade das ganze Geschehen um die Cruiserweight Championship war ja schon sehr prominent vertreten in den
letzten Wochen. Dann normalerweise, ich sag mal, normalerweise wäre das auch das einzige Cruiserweight-Match und das andere wäre das Kickoff-Show-Match.
Das stimmt.
Und jetzt haben wir beide in der Hauptshow drin. Also das Match an sich, dem gebe ich eine gute Chance, dass es gut ist. Es ist aber bloß halt einfach... Ja, es ist halt da und juckt mich nicht. So klingt böse, ist aber leider irgendwie so, weil ich eben als Nicht-Tour-5-Schauer damit wenig behelligt wäre, in Anführungszeichen. Und diese Jack Gallagher, ich finde, der ist ja ganz ein eigener Look, aber wieso mir jetzt der wichtige oder unwichtiger oder unsympathischer sein soll, weil jetzt Heel ist, statt skurriler Brit. Jetzt ist er halt skurriler britischer Heel statt skurriler britischer Face. Und Cedric Alexander, ich wüsste ehrlich gesagt momentan gar nicht, was der mir sagen soll, außer dass er die arme Sau war, die Alicia Fox an der Backe hatte zeitlang in der Storyline.
Ja,
und Rich Swann, der tanzt halt beim Reinkommen. Und der kann's handeln, ja. Das weiß ich. Ja, aber dann ist auch schon leider aus irgendwo.
Ja. Ich habe halt hier das Gefühl, dass dieser Kampf dient halt eigentlich größtenteils dazu, dass du Cedric Alexander nochmal prominent darstellst. Ich glaube, dass WWE in dem halt eben noch mehr sieht und jetzt eben versucht, den eben auch mit Leuten wie einem Brian Kendrick und einem Jack Gallagher, die durchaus beide over für Cruiserweight-Verhältnisse sind, genauso wie auch ein Rich Swann, der hat auch immer ganz gute Reaktionen durch seinen Entertainment-Faktor irgendwie gezogen. Ich glaube, dass das so in der Kombination ganz gut zusammenpasst. Also muss man mal schauen, wie sich der Kampf da entwickelt. Aber ich finde, das ist für mich ein Zeichen, dass eben aus Cedric Alexander noch mehr werden könnte. Und deswegen tippe ich in diesem Fall auch auf auf die guten Jungs, also auf Cedric Alexander und Rich Swann. Und du?
Ja, würde ich sagen, liegt auf nahe, wenn ein Match, wo sonst nichts viel wichtig ist, dass man die Guten ein bisschen mehr pusht, weil die Bösen können es leichter verkraften, dass sie verlieren. Weil es ja noch nichts Entscheidendes geht. Ich habe mir gerade so gedacht, wenn ich schon quasi versuche, mein Pay-Per-View irgendwie vollzubringen mit irgendwas, dass man den Leuten hätte vielleicht auch mal was Neues geben könnte, wie wäre es mal mit einem UK-Title-Match zum Beispiel gewesen?
Ja, aber das ist ja momentan gar nicht präsent.
Ja, so, aber die waren in NXT, habe ich es jetzt doch irgendwie die letzten Wochen 2-3 Mal irgendwie gesehen.
Dass
die sind aber auch kein NXT-Brand. Die sind eigentlich ja was Eigenständiges. Und demnach wäre doch mal eine Option, das mal so als Gast eingeschoben zu zeigen. Ich meine, die Chance wäre natürlich gewesen, hätten wir das aus dem Takeover genommen. Das Match, das wäre das Beste in jedem Raw oder Smackdown-Pay-Per-View gewesen. Das wäre natürlich peinlich, wenn dann quasi die Säckel von der Insel alle anderen vorführen, wie es geht. aber es wäre schön gewesen. Also es wird nicht passieren.
Du hast ja schon 3 Brands bei Raw.
Ja, aber es ist ja nicht einmal ein Brand, es ist ja gar nichts eigentlich. Das ist ja das Traurige, dass da irgendwie nichts vorangeht, aber ja, mal gucken. Nee, also das Match an sich, sie hätten ja jetzt auch mal Zeit, dass sie die mal ein bisschen mehr sich ausleben lassen könnten, aber schauen wir halt mal, was passiert.
Ja, mal sehen. Also Ich fand, dass man die Fehde durchaus okay aufgebaut hat. Also zumindest gab es eine Fehde. Also es ist jetzt nicht so ein reines Showcase-Match, wie es das ja schon oft genug irgendwie in der Kickoff-Show gegeben hat, sondern diese vier haben eine legitime Fehde miteinander. Und deswegen finde ich das auch eigentlich mal ganz nett, dass die eben da auch ein bisschen Standing bekommen. Und vielleicht ist es auch nicht nur ein Zeichen dafür, dass Cedric Alexander irgendwie gepusht werden soll, sondern auch ein Zeichen dafür, also nach dem Motto, okay, wir wissen, dass Tour of Five Live aktuell nicht gerade der beste Arbeitsplatz ist, aber guck mal, ne, diesmal haben wir sogar 2 Matches auf der Card. Ihr seid doch wichtig für uns, weißt du? Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Beruhigungs-Doppelpack hier ist, weißt du?
Ja, also ich finde ja auch immer wieder faszinierend, wie viele Leute eigentlich im Roster von 205 Live sind.
Ja.
Es ist so faszinierend. Es sind 16 Leute oder wie viel? Und die sieht man dann teilweise monatelang nicht, denkt, hey, wer ist denn der Typ da hinten? So, aber gut, ich meine, die könnten sie alle mal zu SmackDown verschiffen und zum SmackDown-Champ machen, alles wäre besser, aber
Neville hätte da gut für funktioniert, ehrlich gesagt.
Ja,
Neville zu SmackDown, das wäre geil gewesen.
Ich glaube, vor 4 Wochen haben wir da auch noch drüber philosophiert irgendwie, aber dann, war wohl nichts, schade eigentlich.
Genau, war Satz mit X, war wohl nix. Nächster Kampf,
wie ist da gibt's dann Match das vielleicht, haha.
Genau. Nächstes Match machen wir doch hier das große Debüt von Asuka gegen Emma.
Okay, das wird doch was. Asuka gegen Emma, Ich bin ja großer Fan davon, dass Emma mal irgendwie ein bisschen ein Spotlight kriegt, auch wenn sie hier als Opferlamm quasi als erstes Opfer der großen Dampfwalze Asuka hier quasi gemeuchelt wird. Aber wenigstens hoffe ich, dass sie ihr ein bisschen sehr ein bisschen mitspielen lassen, bevor sie dann mit der horizontalen Arschbombe, wie ich diesen komischen Hip-Angriff mal jetzt nur so nennen mag, umgenietet wird oder irgendwas. Weil ja, ich habe es ja auch gelesen, ich muss zugeben, ich habe das damals irgendwie nicht gesehen oder wahrgenommen, dass Asuka und Emma war das erste Asuka-Match, oder? Täusche ich mich da?
Das kann sein.
Es war auf jeden Fall wohl gut und deswegen ist es eine gute Idee, dass die jetzt da anfangen. Das finde ich auch gut. Ich meine, alternativ hätte ich Mickey James gut gefunden, aber die darf gerne gegen Alexa Bliss. Da habe ich nichts dagegen.
Ja.
Und hier hat Asuka jemand, mit der auch was kann im Ring, der eine Figur abgibt oder die eine Figur abgibt, die glaubwürdig ist als Gegnerin, die wenigstens überhaupt nicht von, also kein Jobber ist. Kein reiner Jobber ja. ist. Jobber to the Star vielleicht. Also ein weiblicher Barry Horowitz vielleicht. Wer weiß das schon. aber jedenfalls, ich hoffe, dass das was wird. Ich meine, dass Asuka gewinnt, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das wird so sein. Aber dass das der Weg dahin, dank Emma, hoffentlich ganz interessant wird.
Ja, ich kann mir halt mehrere Varianten vorstellen. Also ich kann mir halt, so wie Asuka bei NXT ausgeschieden ist, kann ich mir halt auch total gut vorstellen, dass die hier reinkommt, Emma wirklich so in 2 Minuten rund macht oder doch schneller. Und dann ist es das. Na, da gibt es den Asuka-Lock oder irgendwie diesen vernichtenden Spin-Kick oder was auch immer und dann ist der Kampf vorbei. Genauso gut könnte ich mir aber auch vorstellen, dass dieser Kampf ein bisschen länger geht. Also ich würde mir wünschen, dass es halt eben kein Squash ist, damit, wie du gerade gesagt hast, damit auch Emma ein bisschen was für den Spotlight abbekommt und zumindest danach sagen kann, so ja, ich habe verloren, aber so. Also alles andere wäre für mich dann eben auch eine Demontage, weil ich finde auch, dass Emma eigentlich so jetzt nicht zu den Top Damen irgendwie im Raw-Roster gehört, aber da schon einen guten Platz im Mittelfeld einnimmt und eigentlich da auch durchaus prominenter eingesetzt werden kann.
Ja, und ich vor glaube, allem, ich finde auch vor allem, Emma sollte hier ein bisschen was bekommen, weil sie sich ja durchgesetzt hat gegen die anderen. Es ist ja nicht, dass sie einfach nominiert ist als Opferlamm Nummer 1, sondern sie hat ja das Quali-Match quasi um die Erde, das Match um die Erde gegen Asuka verlieren zu dürfen, sie hat das ja gewonnen gegen Bayley und Co. So gesehen sollte man dann die nicht gleich rund machen, weil wenn nicht die Beste von den anderen in 2 Minuten umgeschlagen wird, dann ist das die Aussage, dann haben die anderen das Recht, keine Chance. Das hielte ich für etwas verfehlt, sag mal so. Aber gut, möglich ist es. Also ich kann es mir auch vorstellen, dass es schnell vorbei ist, aber wenn man sich anschaut, wie das Line-up für den ganzen Pay-Per-View ist, dann fände ich es eher ungeschickt, ein Match so kurz zu machen. Also dieses Match. Es gibt ein anderes, das können sie gerne kurz machen, aber da glaube ich, da graust uns jetzt schon allen vor.
Ich weiß, auf welches Match du anspielst.
Ja, es gibt ja auch nicht mehr so viel, aber ja.
Genau.
Also Asuka, Emma, ich, wenn man mich jetzt fragen würde, welches ist das bessere Frauenmatch in der Maiden Show, was wird das bessere? Ich würde, glaube ich, das andere sagen.
Du meinst Alexa Bliss gegen Mickie James oder was?
Ich glaube, dass das bessere Match wird. Ich bin ja auch nicht der größte Asuka-Fan. Also da kommt ja noch dazu. Also das war mir, die kann was, offensichtlich. Und sie leistet auch mehr wie ein Nakamura auf der anderen Seite. Aber trotzdem,
ja.
Ich fände es super cool, wenn Emma gewinnt. Dann würde ich lachen wie blöd. Aber das wird natürlich nicht passieren.
Nee, ungeschlagene NXT-Championess, dass die dann ihr erstes Match bei WWE verliert im Hauptroster. Alles andere. Also ich würde gerne mal die Quoten wissen. Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen.
Da würden die Köpfe von vielen Leuten explodieren, weil die immer sagen, dass die WWE-Booker alle keine Ahnung haben. Und dann genau das würde passieren. Das wäre der größte Stinkefinger, den man denen geben kann. Es wäre sehr destruktiv, aber irgendwie durchaus unterhaltsam vom Car-Crash-Faktor her.
Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube auch, dass Alexa Bliss gegen Mickie James das bessere, weil auch kompetitivere Match sein wird. Also das wird das ausgeglichenere Match sein und vor allem auch, da weiß man halt auch nicht 100%, ob das wirklich auch dann so ausgeht, dass Alexa Bliss verteidigt. Und hier bei Asuka gegen Emma ist es ja schon relativ klar, dass Asuka hier mit dem Sieg nach Hause gehen wird. Also alles andere wäre eine Sensation und ich sehe auch keine Begründung dahinter, außer dass jemand alles brennen sehen will.
Ja, aber also. Emma hat die Women's Revolution gestartet. Das darf man nicht vergessen.
Hat sie?
Sagt sie doch immer.
Ach so, ja. So, ja, und jetzt sind wir dann auch beim aktuellen Thema angelangt, nämlich den großen, ja, der großen Krankheitsmisere von WWE. Also ich war gerade auch vollkommen vom Kopf gestoßen, als ich das gelesen habe. Also wir haben in den letzten Tagen mitbekommen, dass ja sowohl Bo Dallas als auch Bray Wyatt ja offensichtlich nicht in den Shows drin gewesen sind. Die waren ja nicht mehr dabei bei Raw und JoJo, also Ringsprecherin, war anscheinend auch nicht mit dabei. Und es hieß nur, dass die wegen Krankheit ausfallen. So. Und man denkt sich ja dann eigentlich nichts so bei, weil da denkt man ja, okay, Krankheit, was ist das schon? Vielleicht eine Erkältung, vielleicht sind sie einfach nicht ganz fit. Und jetzt scheint das wohl eine Viral Meningitis zu sein, was auf Deutsch sowas wie eine Hirnhautentzündung ist. Also schon eine schlimme Sache. Ulrich, mir war gar nicht bewusst, dass das eine Virusinfektion ist. Also quasi, das überträgt man quasi mit Körperflüssigkeiten und so ein Kram.
Ja, und über die Nähe offensichtlich. Also ich habe schon so vage im Kopf, Gehirnhautentzündung, das hat in meiner Kindheit, denn irgendwo war das, glaube ich, ein bisschen ein Schreckgespenst, langes her, deswegen weiß ich es nicht mehr so viel, ich werde ja auch alt. Aber irgendwo, also ich so ganz vage im Hinterkopf, dass man sich da anstecken kann, statt das habe ich schon so noch, aber das ist jetzt so hier in diesen Umständen passiert. Kurios, ich habe ja auch gerade noch mal kurz ein bisschen nachgeschaut. Es hat wohl angefangen mit Bo Dallas. Der hat das faktisch. Bray und JoJo, die ja irgendwie zusammen sind, wohl. Ja. Die sind dann später aus Sicherheitsmaßnahmen rausgenommen worden. Und da ist es jetzt wohl offensichtlich kurzfristig, wer weiß das schon so ganz genau, dass es nicht rechtzeitig fertig wird. Und ob Roman jetzt wirklich genau das hat, wir mutmaßen das jetzt halt einfach mal, weil es auf der Hand liegen würde, aber die offizielle Aussage der WWE ist ja nur kurz und knackig aus medizinischen Gründen. Also es kann gut sein, ob es so ist, weiß jetzt niemand, vielleicht hat er doch was anderes, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es doch das ist. Jedenfalls, Fakt ist, er ist nicht dabei einfach.
Genau, ja, es sind also sowohl Bray Wyatt, der eine prominente Rolle eingenommen hat, als auch Roman Reigns sind halt nicht dabei. Wir gehen jetzt einfach mal ganz chronologisch vor und besprechen jetzt einfach mal so, wie wir es eigentlich auch getan hätten, das neue Match, was jetzt angesetzt worden ist. Und das ist nämlich, auch diese Meldung ging heute rum, dass AJ Styles nämlich von den SmackDown-House-Shows abgezogen worden ist, angeblich auch wegen Krankheit, aber anscheinend in erster Linie, damit man ihn eben bei TLC einsetzen kann. Und AJ Styles wandert man einfach kurzerhand zu Raw rüber und wir haben plötzlich ein Interpromotional-Match zwischen dem Phenomenal AJ Styles und eben jenem Finn Balor, der wohl auch als Demon auftritt. Also, ich finde das eine unfassbare Ansetzung. Das ist für mich eigentlich ein Match, deswegen würde ich einen Pay-Per-View kaufen.
Ich habe den Bullet Club in Japan nicht so mitbekommen. Also, ich weiß, dass es ihn gibt, ich habe ihn nie gesehen, weil ich ja eben so mehr Mainstream WWE und das reicht mir und mehr schaffe ich auch gar nicht an Pensum. Deswegen ist diese historische Bedeutsamkeit für mich natürlich ein bisschen niedriger, weil ich ja diese zwei Menschen nur aus dem Umfeld WWE so richtig kenne. Aber auch da weiß ich natürlich, AJ Styles sowieso super gut und Finn Balor kann was, wenn er mal einen vernünftigen Gegner hat. Und das kann das zeigen. Also das könnte für ihn jetzt der große Push werden, weil die Aufnahme, die ja jetzt leider völlig für den Arsch war, da habe ich mich ja lang und breit drüber ausgelassen, dass dieses Match ganz furchtbar ist und der arme Finn hat überhaupt nichts zu tun und der was soll das und überhaupt, dass wir das nicht sehen wollen. Ich habe mir ganz spontan auch gedacht, also es ist schon, was heißt gedacht, also es gibt ja vieles, eben wie Olaf gerade gesagt hat, AJ Styles ist ja eigentlich ein Smackdown-Mensch. Ich bin sehr gespannt, ob sie das in irgendeiner Form oder wie sie das jetzt erklären, dass der da einfach mal so kurz rüberkommt, zu sagen, wir wollen euch ein cooles Match zeigen, weil der andere krank ist. Das wäre zwar ehrlich und auch okay, weil das Match würde ja gut werden, aber das passt ja storymäßig gar nicht. Ob die da sich irgendeinen Story-Twist aussenken, wie das sein kann, dass ein Smackdown-Guy jetzt hier einfach mal auftaucht, ob da irgendein Story drum getrimmt wird. Also sprich fast.
Kann mir das nicht vorstellen.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist zumindest mal, kann man mal versuchen zu hoffen, dass die Pre-Show mal mehr hergibt wie sonst, weil die da einfach jetzt das ja auch verarbeiten müssen, weil es ist ja sonst schon, es ist einfach so Bombast Wahnsinn, dass man es eigentlich irgendwie präsentieren muss. Ich habe nur keine Ahnung wie. Vielleicht haben sie deshalb AJ auch jetzt schon ab. Wobei, warte mal, die sind doch im Ausland unterwegs, gerade SmackDown, oder? Sind ja die in Asien?
Das kann sein, dass sie in, ja.
Das ist natürlich schon fies von der Entfernung her. Die arme Sau hat dann gleich ein stressiges Wochenende, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, man macht hier echt aus der Not eine Tugend. Ne? Also,
ja.
Man hätte natürlich, wir haben gerade eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, man hätte natürlich auch jemanden wie Elias zum Beispiel reinschmeißen können.
Ich habe auch noch eine andere These, die ich fände, das hätte interessant sein können, sag mal so, schlechter wie das tatsächliche Match jetzt wäre es auch nicht gewesen, aber es hätte natürlich kein Match gegeben, weil wir bei der WWE sind, wenn Sister Abigail dann halt auch wirklich eine Sister Abigail gewesen wäre. Aber geht nicht. Intergender-Matches wird die WWE nicht so schnell machen, glaube ich. Dann wäre das ganze Match halt ausgefallen, weil halt irgendwie da jetzt Sister Abigail auftaucht und ihn irgendwie verhext und dann war's das. Aber es kann nur, also es hätte, der Ansatz wäre bizarr gewesen, aber nö, jetzt kriegen wir ein tolles Match, aber das halt natürlich eigentlich, wobei eigentlich die Frage ist, das Ende kann für den Verlierer, wenn es einen Verlierer gibt, ist es schlecht.
Na, ich weiß es nicht. Also ich finde, AJ Styles hat ja zuletzt auch zum Beispiel gegen Baron Corbin verloren. Der Demon nimmt ja immer noch eine besondere Position im Roster ein. Also mein Tipp ist hier, dass der Demon sich hier durchsetzen wird, einfach damit er da irgendwie als Larger-than-Life-Character irgendwie weiter etabliert wird.
Müsste eigentlich. Also du hast schon recht, dass AJ wahrscheinlich letzten Endes weniger drunter leidet, weil der ja, was hat der eigentlich gerade bei SmackDown? Ich hab's schon wieder vergessen. Was macht der da eigentlich gerade?
Er hat momentan jetzt gar keine große Fehde. Steckt der da irgendwie.
Hat sich doch mit Jinder angelegt, oder?
Ja, genau. Der ist zuletzt hat sich mit Jinder angelegt. Aber er ist jetzt in keinem großen Programm. Also zuletzt war er halt in dieser Geschichte, als Jinder Brock Lesnar herausgefordert hat und hat dann gesagt, nee, du musst erstmal hier an mir vorbei, so ungefähr. Also er ist wieder in so einer Übergangsphase und es wurde gemunkelt, dass er eben mit Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami Zayn fehden könnte. Aber ich glaube, das liegt mir jetzt einfach auf Eis. Und ich glaube, wenn eine Fehde zerstört wird, also sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass sich WWE gedacht hat, dass ein Match zwischen Finn Bálor und Bray Wyatt, dass das schon nicht unbedingt ein Seller ist, aber dass das eine gute Geschichte ist, die man jetzt auch über eine längere Zeit aufgebaut hat. Ne? Auch die Geschichte. Da kannst du stöhnen, wie du möchtest.
Da sind wir geteilt. Der Knackpunkt ist, wir hatten das jetzt schon zweimal. Das ist ja der Punkt. Wir hatten diesen Käse schon zweimal. Das wäre jetzt das dritte Mal gewesen und keiner braucht's mehr, weil ja eigentlich das zweite Match ein guter Schlusspunkt war, dass sich jetzt die Menschen auch noch. Der Demon hat schon mal gewonnen und jetzt auch Finn Bálor und jetzt muss er wieder der Demon sein. What?
Ja, aber jetzt ist auch der Bray Wyatt wäre jetzt auch größer gewesen als vorher.
Ja, jetzt ist er plötzlich eine Frau. Ich meine quasi. Also alles sehr lang. Eigentlich ist natürlich ein guter Gag, wenn man sagt, AJ hat ja nur mit Jinder was zu tun, das ist ja bloß so ein Zwischenstopp. Eigentlich sollte man ja meinen, wenn er mit dem amtierenden Champion in der Fehde geht, dass das eigentlich das Größte ist, was man also von der Bedeutung her in einem Brand haben kann. Aber ja. Da sieht man wieder, wie sich der SmackDown-Champion, was für eine Wertigkeit der hat. Aber gut, das ist ja der andere Brand. Also, ich bin am meisten gespannt, also ich glaube, man kann davon ausgehen, das Match wird gut. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Wir gehen davon aus, dass der Demon gewinnen müsste, weil alles andere ein bisschen merkwürdig wäre. Aber am spannendsten ist für mich jetzt vorab eben, wie sie das verkaufen, weil es muss doch irgendeine Motivation für AJ geben, dass er da jetzt ist. Ich kann doch nicht sagen, wir haben den halt vom anderen Brand ausgeliehen, damit er jetzt wenigstens ein cool ist und damit der Demon cool ausschauen kann.
Im Zweifelsfall werden sie es halt so machen, dass sie sagen werden, General Manager Kurt Angle will immer die beste Competition für seine Raw-Brand haben. Und weil alle anderen gerade beschäftigt waren, auch wenn sie es nicht sind, haben wir uns einfach jemanden ausgeliehen und haben Betrag XY an SmackDown überwiesen. Und deswegen haben wir jetzt AJ Styles bekommen. Und deswegen haben wir jetzt ein Dream-Match hier. Mhm. So würde ich das verkaufen. Weil du kannst, also ich würde damit ganz mit, also wenn du, das ist der Storyline quasi, der Kayfabe, die Kayfabe-Erklärung. Ne? Und ansonsten würde ich halt dann ganz klar erklären, so, die Jungs sind krank und die können nicht antreten. Und deswegen versuchen wir jetzt das Beste rauszuholen. Und Kurt Angle macht ja nicht nur die Brieftasche auf, sondern Kurt Angle steigt ja auch selber in den Ring.
Wobei ich auch mir gerade noch so denke, ob sie jetzt aus der Not nicht noch eine weitere Tugend machen. Es gibt ja noch zwei Leute, die mit beiden Connections haben, die im Moment eigentlich nichts zu tun haben.
Du meinst, dass du den Bullet Club quasi reformierst, einfach mal so für einen Abend?
Oder dass man sie zumindest irgendwie mit in den Mix neidet. Das wäre nämlich auch eine Option, wenn die dann irgendwie das Ganze einen Screwjob am Schluss produzieren, dass dann oder halt beide ausnocken und sagen, ja, ihr wart unsere Leader und schau mal, ihr habt jetzt hier das tolle Match und wir sind die Arschnasen, das lassen wir nicht auf uns sitzen, dass das vielleicht auch noch ein Ende wäre, dass die quasi dadurch ein bisschen angehoben werden und die anderen zwei halt, ja, nicht Schaden nehmen, weil wenn man halt hinterrücks von den bösen, fiesen Nasenbären mit der Glatze umgeschlagen wird, dann ja. Also es wäre eine interessante, also ich glaube es auch nicht, das wäre wahrscheinlich in der Kürze der Zeit viel zu verworren und hätte natürlich auch mehr Auswirkungen auf die Zukunft, wobei tatsächlich ja Anderson und Gallows, die haben doch überhaupt nichts zu tun auch gerade.
Nee, die haben nichts zu tun. Ich fände das auch spannend, aber ich glaube, das wäre schon wieder eine Ebene zu viel. Ich glaube, ja, dass WWE hier in dem Moment einfach nur ein großes Match abliefern wird und sagt so, komm, das ist jetzt einfach mal, unsere Pläne sind komplett zerschossen worden in diesem Moment. Also wir haben nicht damit gerechnet, auch mit dieser Masse an Ausfällen. Und deswegen hauen wir einfach ein Dream-Match raus, was einfach ein Seller sein kann und was die Leute interessiert. Und dann werden sie damit offene Karten spielen und diese General Manager und wir machen halt die beste Show possible Geschichte ausspielen. Das ist so mein Tipp. Ich glaube nicht, dass sie da Gallows und Anderson, ich finde das ja auch geil. Ich habe ja Gallows und Anderson ja auch beim 2K-Event getroffen vor ein paar Wochen. Und ich habe die ja auch gefragt, so, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr da Bock drauf? Und dann haben sie auch gesagt, ja klar, hätten wir Bock drauf, den Bullet Club zu reformieren und das hier wieder zu machen, gerade mit Finn Balor zusammen. Und jetzt haben sie halt eben AJ Styles auch noch bei einer Show, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da schon so in die Tiefe geht und gerade so aus dieser Kürze der Zeit heraus so eine, also das wäre ja eigentlich eine brandübergreifende Fehde, die du dann aufbauen würdest oder vielleicht schon mal so ein Vorgriff auf den nächsten Shake-Up oder sonst irgendwas.
Ja, yes, gut, wäre vielleicht auch eine Option auf Survivor Series hin irgendwas zu initiieren, was tatsächlich ja interbrandmäßig. Da kommt ja genau der richtige Pay-Per-View auf uns zu, wo so eine interbrandmäßige Geschichte irgendwie passen würde, sage ich jetzt einfach mal.
Das stimmt, aber ob man dann die quasi Survivor Series Teams mixen wird, ich habe nichts dagegen, sage ich mal ganz ehrlich. Also die vier gegen, keine Ahnung, The Shield mit noch irgendjemanden dabei, mit Kurt Angle dabei.
Ja, da müsste eigentlich wäre dann irgendjemand von SmackDown auch fast sinnig, aber gibt's
ja,
da jemand, der dazu passt? Fällt mir spontan.
Niemand. Nicht so richtig zu The Shield, keine Ahnung. Aber
weil du kannst dann schmeißt halt Bobby Roode oder Nakamura rein, die auch nichts Besseres zu tun haben, quasi, und dann hast du mit Star Power. Wäre eine kuriose Mischung. Aber nee, ich glaube es auch nicht. Es wäre ein bisschen vieles gut. Wobei auch gerade sowohl der Demon als auch AJ sind doch gerade, also eigentlich sind ja beides Faces. Ja. Also hast ein Face gegen Face-Match, was also. Ja, ein Freundschaftsmatch quasi ist.
Genau. Ja, aber wie gesagt, das läuft halt für mich vollkommen außerhalb des Regelwerks oder des aktuellen Tones, sondern man will da einfach einen Dream-Match raushauen, was die Leute interessiert, bevor man halt gar nichts macht. Weil ich glaube, wenn du jetzt einfach nur ein Segment gebracht hättest, dann wären die Fans, glaube ich, total angepisst gewesen. Also man musste da schon was bringen und ich glaube, weil die Karte halt eigentlich so schwach besetzt ist, hat man sich gesagt, so, komm, dann, also wenn wir jetzt schon diesen Notfall wirklich haben, dann greifen wir da auch ganz tief in die Trickkiste und packen den Phenomenal One aus. Also ich freue mich da jetzt schon mega drauf. Ganz im Ernst, diese Karte hat jetzt für mich sowas von an Bedeutung gewonnen. Das kann ich dir gar nicht sagen, weil.
Ja, es ist auch nicht, also für mich auch nicht schwierig. Bray Wyatt raus macht alles besser. Es ist einfach so. Also sein letztes Match gegen Baylor war gut. War ja tatsächlich gut, aber es war halt eine Ausnahme von der Regel eigentlich. Mir fallen jetzt zwei Namen ein, die ich in diesem Zusammenhang auch noch reinmixen würde, aber die auch ins andere Match noch reinpassen täten, aber die hebe ich mir dann fürs andere Match auf quasi noch. Weil wir, ja, genau. Also
lass uns doch einfach mal zum nächsten Match springen dann vielleicht, weil auch im Main Event gab es ja dann ein paar Zerrüttungen, um es mal so zu sagen, weil auf einmal ist Roman Reigns raus. Und Roman Reigns wird durch niemand anderen ersetzt als durch Kurt Angle. Also sprich, Kurt Angle steigt mehr oder weniger ohne großartige Ankündigung nach 11 Jahren zum ersten Mal wieder in einen WWE-Ring. Und das finde ich extrem überraschend, weil ich habe gedacht, dass man sich dieses Comeback einfach aufheben würde für WrestleMania oder sonst irgendwas. Und jetzt haut man das hier schon raus, um den Main Event quasi zu retten. Also A, wie findest du diese Kombination Kurt Angle mit The Shield? Und B, was hältst du überhaupt davon, dass Kurt Angle nochmal in den Ring steigt?
Ich meine, dass Kurt Angle nochmal in den Ring steigt, das, er sagt ja eh selber die ganze Zeit, er möchte ja gerne, hat aber noch nicht seine medizinischen Checks mit der WWE gemacht. Das liest man jede Woche mal gefühlt ein, zweimal. Er möchte gerne, aber wir haben noch nicht drüber geredet und so weiter und so fort. Und dass er das könnte, im Gegensatz zu Daniel Bryan, spricht ja nichts dagegen, soweit ich es jetzt weiß, dass Angle wrestlen könnte, weil das Gesundheitsrisiko per se nicht automatisch da ist, dass er dann hinten nach nicht mehr laufen kann. Also das an sich wundert es mich nicht, dass es überhaupt passiert. Ich finde es kurios, dass es jetzt so hoppla hopp passiert, weil das ist eigentlich viel zu wichtig, als dass man es so schnell verfeuert, egal wie groß jetzt theoretisch der Notstand ist. Also das finde ich schon etwas kurios. Ich hätte mir zwei, also gerade jetzt spontan ist mir eingefallen, tatsächlich, hoppla, zwei Leute, habe ich ja gerade gesagt, der eine macht keinen Sinn, der andere, den könnte man, meine ich, verarbeiten, wenn er realistisch wäre. Wir hatten ja, man hat heute auch gelesen, nicht nur AJ Styles ist jetzt bei den SmackDown-Events dieses Wochenende nicht dabei, sondern auch Kevin Owens.
Das stimmt,
wobei ich irgendwo gelesen habe, aus persönlichen oder familiären Gründen wäre angeblich, dann ist es natürlich außen vor. Aber wenn es denn stimmt, wenn es familiäre Gründe sind, schwer zu sagen, woher sollen wir es wissen? Wenn es nicht so wäre, hätte ich jetzt gesagt, Kevin Owens wäre auch gar nicht so unspannend. Der hat eine Historie mit, also der wäre auch für beide Matches okay. Der hat eine Historie mit Finn Balor? Oder hat er? Lass mich nicht lügen. Hat er bei NXT mit Balor?
Die haben auch
gegeneinander gespielt. Jetzt überlegt habe, ist es Joe oder Dings? Aber wie auch immer, sie hätten eine Historie. Er hat auch theoretisch, könnte man argumentieren, er war ja auf Raw, ist ja dann weggetradet, ist gegangen, wie auch immer man es jetzt sehen mag beim Shake-Up. Also er hat ja Raw eine wichtige Rolle gespielt. Er ist natürlich ein Heel, deswegen wäre es das falsche Team eigentlich. Aber warum eigentlich auch nicht? Ich meine, gut, er hat mit Ambrose und Rollins auch gekabbelt, aber die sind ja jetzt nicht, die sind, glaube ich, flexibel genug, dass sie sich mit einem Owens arrangieren könnten. Wäre auch interessant. Ja. Und was mir noch eingefallen ist, aber der funktioniert nicht, der würde aber beim Finn Balor Match hätte gut funktioniert. Man hat gelesen, Samoa Joe ist eigentlich wieder fit.
Mhm.
Also Samoa Joe und Finn Balor und Demon, das passt natürlich absolut. Das hatten wir in NXT ein paar Mal. Ich finde, die Matches von den zwei haben mich nicht so wahnsinnig fasziniert. Also es ist nicht, dass ich sagen würde, das möchte ich lieber sehen wie AJ Styles. Wirklich nicht. Aber es hätte gepasst und es wäre einer vom eigenen Brand gewesen. Und Joe kann man ins Main Event kann man vielleicht schlecht nahe stecken. Das ist richtig, weil das passt nicht so ganz mit den anderen zwei. Aber auch das hätte man sicher irgendwie schon vielleicht irgendwie.
Ich glaube, man versucht hier auch gezielt Charaktere zu schützen. Also ich glaube, dass man Samoa Joe nicht damit reinschmeißt, weil der würde einfach voreilig quasi dem Demon zum Fraß vorgeworfen. Genauso auch, wie man es bei Elias zum Beispiel, glaube ich, nicht gemacht hat. Jetzt für den Main Event, ich bin halt einfach überrascht, dass man hier nicht auf irgendeine Notlösung setzt oder auf irgendeinen Angle, dass, weißt du, dass Roman Reigns hinterrücks attackiert wird und dann wird irgendwie improvisiert oder sonst irgendwas.
Ja, schwierig halt, aber also das machen sie ja vielleicht auch noch. Sie müssen uns das ja auch wieder, also sie müssen ja irgendeine Erklärung geben, die storymäßig passt, nicht bloß Roman Reigns ist halt krank. Das klingt, also bei Roman Reigns ja noch ganz besonders, der ja eigentlich Superman ist, der Superman wird nicht krank. Also, der muss irgendwie eben durch hinterhältige Kräfte aus dem Verkehr gezogen worden sein. So, ich meine, man kann natürlich Kurt Angle so nahe erklären, aber ich wundere mich halt, dass sie nicht irgendeine andere Lösung suchen, die nicht so ultra prominent ist. Weil eben Kurt Angles Comeback hätte man viel, viel größer machen sollen.
Ja, eben.
Ich meine, hätte er auch von mir aus vielleicht Matt Hardy nahe stecken können. Der hat ja auch nichts zu tun gerade.
Ja, aber Matt Hardy ist halt kein Name, ne? Ich glaube,
das war der größte Pop während WrestleMania, die Hardy Boys, hätte ich jetzt fast gesagt, oder?
Ja, das ist aber auch schon ein bisschen her und inzwischen ist es ja auch so ein bisschen Nostalgia-Act halt geworden.
Aber er würde ja sogar gut reinpassen in das Ganze, weil eben ja die Hardys und The Bar gegeneinander.
Ja.
Und das hätte auch von der Logik her wird's passen. Natürlich ist er, und ich glaube, Der weniger prominent Faktor gegenüber Kurt Angle hätte aber dafür halt, dafür kann ich Kurt Angle später in groß und super prominent nochmal sein Comeback aufbauen. Ich glaube, das wäre balancetechnisch auf Dauer die vernünftigere Businesslösung gewesen.
Sag ich mal. Ja, also das ist halt wirklich die Frage. Ist das jetzt so eine. Ich glaube halt schon, dass WWE hier wirklich versucht, irgendwas Besonderes noch auf die Beine zu stellen.
Also ja, das tun sie ja offensichtlich, weil Kurt Angle im Ring, huch, aber es ist halt einfach so abrupt. Und wenn sie es nicht irgendwie, ich meine, vielleicht wird es auch so verkauft, dass eben die hinterhältigen, das hinterhältige, eh schon überzählige Heel-Team schafft es irgendwie, Roman Reigns auszunocken und jetzt sagt der Commissioner, nee, ist er Commissioner? General Manager ist er, gell?
General Manager.
General Manager, Commissioner ist ja Steph. Stimmt. Der sagt, okay, jetzt, da muss ich jetzt selbst einfach einschreiten und zwar so als quasi die letzte mächtigste Hammerlösung. Ich selber werde jetzt fürs Richtige sorgen. Wobei mir eigentlich gerade einfällt, Triple H wäre auch lustig gewesen.
Ja, das hätte ja überhaupt nicht mehr zusammengepasst,
nee, so richtig, aber,
die Geschichte. Ja, ich finde gerade die Reaktionen, die hier, also ich habe es natürlich auch gleich mal irgendwie online gepostet, die hier irgendwie, die wir hier kriegen, die sind sehr gemischt, gerade was das Comeback zu Kurt Angle angeht. Also der Dominik schreibt hier auch so, hätte mir für Kurt Angles Comeback gerne mehr Story-Bezug gewünscht.
Genau,
wirkt jetzt so etwas verschenkt gegen die Truppe. Also das finde ich halt eben auch. Also ich finde auch, dass diese Truppe, gegen die sie jetzt antreten, eigentlich auch so extrem beliebig zusammengewürfelt ist. Auch durch das Comeback von Kane, was ja dann noch dazu kommt.
Das hatten wir ja, das stimmt. Da haben wir ja lang und breit im inzwischen verschollen gegangenen mystischen ersten Anlauf unseres Podcasts habe ich ja auch lang und meine Gefühlsschwankungen, wie ich zu diesem Match erst, oh cool, dann oh cool, jetzt mit Cesaro und Sheamus und dann oh Braun auch, naja, auch noch okay und dann kommt plötzlich, und was, Kane? Hä, warum das denn? Ja, das stimmt schon, also wenn der, also den hätte ich jetzt, besser wäre es, der wäre jetzt aus dem Match auch wieder raus, dann würde Kurt Angle gleich wieder viel mehr wirken, weil Kane ist jetzt ein absoluter Störfaktor, weil halt einfach auch das im Gegengewicht nicht mehr so ganz passt. Also ich finde, ja, das ist der Knackpunkt. Kurt Angle, es ist ein Knalleffekt jetzt, aber ich finde, der wird ein bisschen unüberlegt, so Panikmodus-mäßig verfeuert.
Genau. Also es ist halt wirklich ein Knalleffekt, nämlich ein Effekt, der ist halt einmal jetzt da und der macht einmal Paff und dann ist er wieder weg, so in dem Sinne. Und ich glaube, dass man damit, man hat sich, glaube ich, da eines großen Momentes beraubt, so ein bisschen. Das kann im allerschlimmsten Fall der wirklich so sein. Also stell dir mal vor, Kurt Angle wäre irgendwie nach einer großen Geschichte bei WrestleMania zurückgekommen oder sonst irgendwas, in einem wirklich großen Match, gegen wen auch immer. Also es wurde ja gemunkelt, dass es vielleicht Triple H sein könnte oder was auch immer. Ich glaube, das hätte einen emotionaleren Hintergrund gehabt, als jetzt einfach mal so dieses schnell hingeknallte Ding. Also natürlich ist das jetzt geil und wir sind alle irgendwie scharf drauf zu sehen, wie Kurt Angle sich jetzt noch im Ring schlägt und ich bin mir 1000% sicher, dass er da eine super Leistung abliefern wird. Also wenn Kurt Angle nicht bereit wäre, würde er nicht in den Ring steigen und der Typ ist eine Maschine, das wissen wir.
Ja.
Der hat auch lang genug jetzt pausiert, dass er wieder einigermaßen fit sein sollte. Also ich mache mir da keine Sorgen um seine körperliche Konstitution, aber ich glaube halt so, man hat dadurch halt eben diesen Comeback Moment sich selber genommen, um eben TLC zu, ja, eigentlich zu halten, noch nicht mal zu hypen, aber einfach um die Leute überhaupt dazu zu bringen, TLC jetzt einzuschalten. Das hat nämlich auch der Tobi auch geschrieben bei Twitter, der schrieb ja auch, Angle unangekündigt wäre geil gewesen, aber man muss ja wohl Tickets verkaufen. Also sprich, er wäre dafür gewesen, dass Kurt Angle irgendwie quasi aus der Not heraus innerhalb der Geschichte in dieses Match hineingezogen wird. Weißt du, wie wir gerade gesagt haben,
ja, Roman Reigns wird. Würde er ja vielleicht auch so storytechnisch, dass sie in der Pre-Show dann die letzten zwei Tage rekapitulieren und das jetzt Kurt Angle und so. Ich habe mir aber auch noch gedacht, ich fände eigentlich, wenn das jetzt schon alles so durcheinander würfeln, vielleicht sollten sie dann das Match 5-4 machen und Kurt Angle wird zusammen mit seinem Sohnemann jetzt aufräumen. Weil Jason Jordan hat ja auch in diesem Pay-Per-View nichts zu tun. Und da, ich meine, was soll's denn auch noch schaden, so ungefähr? Er kommt, zur Not wird er halt gleich ausgenockt von Braun und dann liegt er halt am Rand. Aber wenn es gut geht, macht er sogar irgendwas. Also, ist alles ein bisschen. Oder man hätte auch nur Jason Jordan. Ja, das wäre natürlich ein Downer irgendwo gewesen.
Das wäre zu wenig gewesen.
Ich habe auch gerade überlegt, hätte es bei NXT irgendeinen Veteranen gegeben, den man mal kurz hochholen kann, so wie Bayley mal doch vor ein paar Monaten einmal so kurz vorab schon.
Ist wirklich, aber du schmeißt ja auch nicht einfach mal jemanden aus dem NXT-Roster in den Main-Event von einem Pay-Per-View. Das kannst du ja auch nicht bringen. Ich glaube, das wäre halt zu mutig gewesen.
Also wenn jetzt Bobby Roode zum Beispiel noch nicht hochgeholt worden wäre, den da reinzupflanzen, hätte, glaube ich, schon einen Wumms gegeben, ein bisschen.
Ja, aber so also einen hast du momentan bei NXT.
Ich sag ja, also Drew McIntyre funktioniert, der ist dafür nicht wichtig genug, das muss man einfach so sagen. Und sonst ist ja, ich meine, Cassius Ohno, das wäre so das Markttraum wahrscheinlich, aber den kennt ja kaum einer, sag ich jetzt mal ganz böse. Sonst ist da niemand so, das stimmt. Da haben sie jetzt halt auch ein bisschen Pech, dass gerade so eine Übergangsphase ist, wo kein vorgefertigter, den man einpflanzt. Wenn Nakamura auch noch nicht da wäre, den hätte ich jetzt reinstecken können auch.
Also, ja, aber hätte und so, also ich glaube nicht, dass du das hättest bringen können, weil letztlich will WWE ja da auch was verkaufen. Das hat der Tobi ja ganz richtig geschrieben. Also ich glaube halt schon, dass das jetzt wirklich der absolute Panikmodus gewesen ist. So, wen schmeißen wir da rein? Wir haben eigentlich niemanden. Ich finde auch, das Problem natürlich an dieser 3 gegen 5 Geschichte, das haben wir auch in dem Vor-Podcast sozusagen besprochen, eigentlich diese Geschichte besteht ja daraus, dass das Shield quasi in der Einheit so stark ist, dass man es mit 5 Leuten aufnehmen kann, mehr oder weniger. Natürlich gibt es noch diese der listige The Miz, der noch irgendwie Kane aus dem Ärmel zaubert, Geschichte mit dabei, aber eigentlich geht es ja darum, dass diese Shield-Einheit zu 100% funktioniert und dadurch auch so eine gewaltige Übermacht da gegenübersteht und die auch wahrscheinlich schlagen kann. Jetzt auf einmal ist diese Einheit ist ja komplett zerbrochen, wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen frage ich mich auch, warum man nicht dieses Match komplett neu angesetzt hat. Weil ich finde auch, das hast du gerade auch gesagt, dass diese Handicap-Stipulation ab diesem Punkt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Und dieses Match eigentlich jetzt das zweite Match auf der Karte ist, was gar keinen Story-Bezug mehr hat. Also weil es halt komplett auseinandergebrochen ist eigentlich dadurch, weil die Geschichte dadurch nicht mehr rund wirkt, sondern weil halt eben durch das Fehlen von Roman Reigns da eben eine Kante reingeschlagen worden ist. Ich weiß nicht, ob man, also man hat, ich bleib ja dabei, man hat sich zum einen eines großen Moments beraubt, zum anderen hat man es aber auch so ein bisschen versäumt, vielleicht so komplett den Neuanfang hier zu wagen. Also man hat es ja das schon häufiger gehabt. Also war das nicht auch beim ersten Shield-TLC-Match, dass da irgendwie getrickst worden, da ist doch auch irgendjemand ausgefallen und deswegen wurde irgendwie gedreht. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber ich meine das auch.
Ich hab das haben sie doch heute online gestellt auf YouTube, glaube ich. Team Hell No und Ryback waren es doch, oder?
Genau, aber ich meine, das war vorher auch irgendwie anders angekündigt gewesen oder als eine andere Matchart oder sonst. Genau, ich glaube, es war zuerst nicht als TLC-Match angekündigt.
Ist
auch egal.
Das ist, also, ich hätte jetzt auch Neuansetzungen mit, also ich meine, da sind ja genug Leute da, die storytechnisch eben Sinn machen täten, wenn man sich hinzufügt. Eben, wie schon gesagt, natürlich ist die Star Power nicht mehr gegeben, aber wenn du jetzt die 2/3 Shield plus Matt Hardy gegen Miz und die Bar gehst, das ging, das würde passen, weil die alle untereinander irgendwie eine Beziehung haben, aber ist natürlich nicht so vom Wumms her. Dann hast du halt einen Braun, der ein bisschen in der Luft hängt, das ist richtig, aber dann hätten wir auch Braun gegen Joe, wäre sicher ein cooles Match irgendwo.
Ja, aber dann schmeißt du halt die komplette Karte über den Haufen.
Ja, das passiert ja jetzt sowieso, ich meine, das muss man mal einfach so sagen. Passiert ist es jetzt eh schon, ich meine, das ganze Match wird doch jetzt komplett anders ablaufen müssen.
Ja, absolut.
Weil auch die werden da wohl kaum eine Triple Powerbomb mit Kurt Angle machen, sollte man meinen, weil ich finde, das wäre ja Sakrileg schon beinahe, diesen Signature Move von Shield mit dem Gaster,
man weiß es nicht.
Also wahrscheinlich passiert es trotzdem, aber halte ich für keine kluge Idee, egal wie plötzlich das Ganze jetzt hier auf sie hereingebrochen sein mag. Ja,
aber ich bin auch mal gespannt, welche Rolle Kane hier spielen wird, weißt du? Also, weil eigentlich ist dadurch natürlich auch sein Comeback, was ja zumindest jetzt so ein paar Tage lang ein großes Thema gewesen ist, ist ja jetzt ja auch dadurch geschmälert, weil ja jetzt auf einmal das viel größere Comeback einfach über ihn drüber rollt, so. Und welche Rolle wird er jetzt da spielen in dieser Geschichte?
Ja, also das sehe ich jetzt nicht ganz, das hatte ich ja auch wir könnten ja mal den Outtake irgendwann mal noch veröffentlichen.
Ja, ich mache das noch irgendwie bei YouTube oder sowas, ich schneide das nachher noch zusammen, ich guck mal, wie ich das machen kann.
Das war der erste Anlauf, wenn alles so gewesen wäre, wie es hätte sein sollen. Ich sehe ja Kane inzwischen mehr so in der Rolle als Erweiterungstalentfigur, der dafür da ist, andere Leute zu pushen, so wie halt ein Big Show quasi dafür da ist. Das Big Show war jetzt quasi dafür da, dass er Braun gereift hat quasi. Und das hat er ja offensichtlich gut gemacht. Und so wäre auch Kane dafür da, er taucht mal wieder auf, dafür, dass jemand anders von seinem Nostalgiefaktor profitieren kann. Und demnach, wenn er jetzt hier halt ein bisschen in der Luft hängt, ja, dann ist halt ein bisschen dumm gelaufen, aber es könnte schlimmer sein. Und niemand schaut dieses Match an, weil Kane jetzt dabei ist.
Das stimmt. Wer gewinnt denn hier den Kampf, um mal hier so Richtung Zielgerade zu gehen? Wir haben jetzt besprochen, dass es ein Riesendurcheinander ist. Wer gewinnt denn das Ding hier?
Auch, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Zwei Drittel Shield und Engel muss eigentlich gewinnen, weil wäre komisch, Kurt Engel kommt und verliert. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Also,
ja.
Und auch die Miss kann eine Niederlage immer verkraften. Braun wird irgendwie aus diesem ganzen Ding rausgenommen in irgendeiner Form, denke ich. Sonst weil's
ja.
Und Kane wird der sein, der verliert am Ende. Und die anderen zwei, Sheamus und Cesaro, die könnten es auch sein, die erwischt werden. Die könnten das, meine ich, auch verkraften, aber nachdem sich es einfach so angefühlt hat, dass Kane dafür da ist, um das Match zu verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das ändern wird. Also das sehe auch keinen Grund, wieso dann. Und wenn Kurt Angle dann halt Kane pinnt aus irgendeinem Grund, haben die früher mal irgendwie eine Historie gehabt? Vielleicht?
Kurt Angle und Kane?
Ja.
Die hatten ein Match, glaube ich, bei WrestleMania 18, aber ich kann mich jetzt an keine größere dramatischere Fehde zwischen den beiden erinnern.
Okay, dann hätte es sogar noch irgendwie gepasst, aber auch so, das wird schon, ja, also eigentlich Kurt Angle kommt und verliert, das wäre schon sehr merkwürdig. Also eigentlich ja, alleine schon. Jetzt dadurch, dass er dabei ist, müsste es eigentlich sogar fast noch logischer sein, dass die gewinnen.
Ja, ich gehe auch davon aus, also eigentlich ist es jetzt fast noch eine Stufe klarer, dass das andererseits vielleicht geil, also jetzt mal so ein bisschen hin und her gesponnen. Ich fände es auch geil, wenn man irgendwie vielleicht so eine Fehde mit Braun gegen Angle anteasen würde. Braun hat derzeit nicht so richtig viel zu tun. Angle hat vielleicht Bock, den jungen Typen da over zu bringen. Vielleicht, keine Ahnung, wirft Braun Strowman Kurt Angle von irgendwas runter oder verletzt ihn nochmal. Wir haben Kurt Angle schon mal im Rollstuhl als SmackDown-GM gesehen.
Ja, das da habe ich sogar, das war eins der ersten Events, wo ich in München mal angeschaut habe. Mich noch das erste Mal das Phänomen John Cena erlebt habe nach damals.
Ja, also ich versuche halt nur irgendwie so ein bisschen, ich fände das interessant, wie man da, ob man da vielleicht schon irgendwas für die Zukunft aufbaut oder ob das einfach jetzt nur so das einmalige Comeback für den Moment gewesen ist, weil dann stimme ich dir halt zu, dann muss Shield und Kurt Angle muss das Ding dann gewinnen, einfach damit das Comeback von Kurt Angle nicht komplett in der Nichtigkeit versinkt. Ne?
Also ich, sozusagen. Ich tue mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass Kurt Angle und Braun eine Storyline ist, die ich zum aktuellen Zeitpunkt sehen möchte, weil Braun eigentlich gegen andere Brocken gehen muss. Und Kurt Angle, so gut auch ist, er ist kein Brocken. Also,
ja, das muss er auch nicht sein. Ich meine, Kurt Angle hat ja auch gegen große Gegner sehr, sehr starke Matches abgeliefert. Also.
Schon, aber ich finde, gefühlt ist jetzt Braun gerade ein Monster und der braucht Leute von seinem Format. Ein Reigns eben oder ein so ein Reigns, ein Brock, ein Joe. Das ist jetzt diese Art von Gegnertypus, wo ich mir gerade, für mich fühlt sich das organischer an, wie jetzt ein ich sag jetzt mal technischer Wrestler, auch wenn.
Ja, aber du siehst es jetzt aus der Perspektive von Braun Strowman. Du musst die Geschichte ja andersrum aufbauen. Du holst die Leute ja über Kurt Angle ins Boot. Und Kurt Angle ist in diesem Match dann der absolute Außenseiter, der alte Veteran, der es eben mit dem Monster aufnimmt und quasi gegen diese Bärenkräfte eines Braun Strowman und gegen diese Vernichtungskraft antritt. Mit seiner technischen Expertise, die er nun mal mitbringt, mit seinem Ringerhintergrund und mit seiner Erfahrung. Ich fände das eine spannende Auseinandersetzung.
Das wäre spannend, aber ich glaube, es würde in dem Fall nicht beide von profitieren, weil einer müsste ja verlieren.
Ja, dann
Braun ist ja, wenn Braun wieder, nachdem ihn Brock schon einfach so hat abwatschen dürfen, würde dann gegen Kurt Angle auch noch verlieren, dann hast du ihn demoliert, meiner Meinung nach, ein bisschen.
Das stimmt.
Also angekratzt.
Ja,
und Kurt Angle verliert sein großes Comeback und wird rund gemacht. Und ich glaube nicht, dass Braun einen Kurt Angle gerade braucht, um noch größer zu werden, wie er aktuell ist. Ich glaube also, dass Kurt Angle, wenn er gewinnt, wird Braun demoliert. Wenn er verliert, ist es das zu erwartende Ergebnis und dadurch ist Kurt Angles Comeback einfach ein bisschen verpufft.
Also ganz ehrlich, ich glaube halt schon, dass Braun gerade einen Sieg gegen so einen großen Gegner brauchen könnte, eben weil das ihm noch mehr Legitimität verleihen würde, als es ohnehin schon gibt. Weil ansonsten hat er alle aus dem normalen Roster geschlagen.
Ja, das glaube ich ja auch. Nur sage ich, in dem Zusammenhang, dann hättest du halt Kurt Angle schon gleich wieder ein Stück weit verbraucht.
Ja, Kurt Angle ist ja nur eine Special Attraction. Kurt Angle wird ja nicht fulltime
so,
zurückkehren.
Wenn man so programmiert, dann halte ich es also, für denkbar, ja. Also ich hab irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn Kurt Angle wieder reinkommt, dann spielt er so eine Jericho-Rolle ein bisschen. Vielleicht nicht dauernd, aber halt schon mal über eine längere Strecke wieder und so. Aber das könnte, das wäre auch noch cool gewesen, wenn sie Chris Jericho mal für ein Wochenende ausleihen könnten.
Ja, der ist, glaube ich, momentan mit Fozzy und seinem Podcast.
Das geht wahrscheinlich nicht. Also so kurzfristig kann er wohl kaum. Aber das wäre natürlich auch noch ein Knaller gewesen. Jericho kommt mal kurz vorbei dann und setzt jetzt auf die List oder so ähnlich. Fertig. Thema Wumms. Also das hätte er auch super gepasst, auch wenn er natürlich auch bei SmackDown ist, offiziell eigentlich ein bisschen. Aber scheiß drauf, ist ja AJ auch. Also, aber gut. Nehmen wir mal, also es ist alles also so offen. Was jetzt wie passieren kann, war, glaube ich, auch schon lange nichts mehr.
Ja. Auf jeden Fall ist es eine echt spannende Entwicklung, die sich jetzt hieraus ergeben hat. Dieser Event, da bleibe ich bei, der wird komplett außerhalb des normalen Tonus laufen, weil da einfach zu viel über den Haufen geworfen worden ist. Aber man hat zumindest mal wieder das Gefühl, dass man nicht genau weiß, was passiert. Ne? Wir haben, ich mache es jetzt anders. Ich habe ja gerade gesagt, ich packe das auf YouTube. Ich packe einfach den, also die beiden Matches, die wir jetzt eigentlich, die ursprünglichen Ansetzungen, die hätten wir ja eigentlich jetzt hier besprochen. Das packe ich aber einfach ans Ende vom Podcast. Also sprich, nach der Melodie gibt es dann noch sozusagen die Outtakes am Ende. Dann könnt ihr euch das noch anhören, was wir da zu sagen gehabt haben. Und davor ist dann sozusagen der reguläre Podcast. Dann habt ihr jetzt alles auf einmal und wir haben das nicht irgendwie geknubbelt. Dann hört ihr da auch was, was wir zu den ursprünglichen Matches gesagt haben. Nee, also ich finde es eine spannende Entwicklung und da gab es jetzt auch schon einige Mails mit, ich bin so gehypt und solche Sachen. Also, es ist schon spannend. Da bin ich auch fast versucht, da nochmal live reinzuschauen, wenn ich nicht so müde und fertig wäre. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig auf diesen Event, was da passiert.
Ja, ich habe ja gesagt gehabt in der Aufnahme, die ihr nachhört, irgendwie, dass ich immer so das Problem habe, dass so mittendrin so quasi die Schwächephase in der Nacht passiert. Die gibt's diesmal vielleicht nicht so, außer sie würfeln jetzt die Match-Reihenfolge durcheinander und stecken das Cruiserweight-Tag-Match zwischen Nye so als Puffer. Das ist dann natürlich Pech für die armen Jungs, aber es wäre irgendwie logisch, dass man jetzt diese zwei Matches nicht hintereinander fährt, weil sie jetzt ja plötzlich das eine Match noch viel wichtiger geworden ist oder viel größer geworden ist und natürlich der Main Event sowieso. Ja, also das könnte unterm Strich wird's spannender, als es vorher war.
Ja, also auf jeden Fall nicht so berechenbar, wie es vorher war. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und unseren Review-Podcast gibt es dann natürlich schon Anfang der Woche, wie gehabt. Ihr wisst, wenn ihr, ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach diese Geschichte, weil wir hier, glaube ich, alles zu allen Themen gesagt haben, bevor wir hier komplett ins Fantasy-Booking ausarten. Wir werden sehen in der Nacht von Sonntag auf Montag, was da passiert und was WWE daraus macht. Ich finde es eine spannende Entwicklung auf jeden Fall, auch wenn es mir natürlich für die Jungs leid tut und Mädels, die da mit der Meningitis irgendwie da niederliegen. Aber für uns als Fans, wir kriegen auf jeden Fall ein absolutes Dream-Match mit AJ Styles gegen Finn Balor und dann eben Kurt Angle zurück im Ring. Das ist schon was Besonderes. Also insofern ist TLC hier schon aufgewertet worden, auch wenn man sich halt fragen muss, ob das nicht eine Kurzschlussreaktion gewesen ist. Aber das werden wir dann eben sehen. Ulrich, ich sag mal, danke, dass du dir hier mit mir nochmal knapp 40 Minuten die Nacht um die Ohren geschlagen hast, mehr oder weniger.
Kein Problem, war ja ein spannendes Thema.
Ja, absolut. Und ihr da draußen, ich wollte es gerade schon sagen, ihr könnt uns bei Patreon unterstützen. Ihr findet eine Unterstützerseite auf headlock.de. Es gibt unseren YouTube-Kanal, es gibt Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Bewertet uns da gerne, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier machen. Wie gesagt, die Outtakes gibt's dann nach der Melodie, könnt ihr auch noch weiter reinhören. Und damit würde ich sagen, wir hören uns zum Wochenende erstmal wieder. Da gibt's dann nochmal ein Konzept-Podcast mit dem Thema Comedy im Wrestling und dann eben Anfang der Woche die Review zu WWE TLC 2017. Also es gibt reichlich auf die Ohren, würde ich mal sagen. Und damit hören wir uns dann beim nächsten Podcast wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Lass mal zum nächsten Match dann springen. Also wie gesagt, da sind wir uns, glaube ich, beide einig hier, dass das Asuka gewinnt. Der nächste Kampf, das war gerade der Kampf, den du mit Satz mit X gemeint hast. Da sehen wir den Demon gegen Sister Abigail. Ja, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass wir auch, also Kai und ich, den Sister Abigail Angle ein bisschen albern finden. Sag mal, ist dir das eigentlich auch bei Raw aufgefallen, dass die bei der Ausgabe davor, also wo Sister Abigail debütiert ist, dass sie da so einen krassen Stimmverzerrer drin hatten und jetzt bei der letzten Ausgabe nicht so mehr so?
Es gab ja das Gerücht, dass sie eine wirkliche Sister Abigail einführen wollen. Täten. Also das wurde irgendeine NXT-Dame hat doch dann irgendwie so eine Andeutung in Twitter in die Welt gesetzt. Das fände ich ehrlich gesagt auch viel, viel besser, weil ich will Bray Wyatt als Drag Queen brauche ich gar nicht. Geh weg. Und ich finde auch, also Finn Balor habe ich ja auch oft genug, glaube ich, schon von mir gegeben, dass er mich jetzt nur begrenzt fasziniert, dass ich irgendwo seinem Charisma noch nicht so ganz erlegen bin. Aber das gönnt man seinem schlimmsten Antipathie. Ich glaube, nee. Wen mag Christian so gar nicht immer? Ich überlege gerade.
Was, Chris? Ja. Ich weiß gar nicht. Der mag, glaube ich, Finn Balor und Bray Wyatt eher so mittel.
Aber ja, aber es gibt doch irgendjemand, der so quasi der männliche Nia Jax ist, wo er immer eine Krise kriegt, wenn er Namen bloß hört.
Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, kann Bray Wyatt sein, ich bin mir gar nicht sicher.
Also Finn Balor würde man wünschen, dass er irgendwas zu tun. Vielleicht sollte man den zu den Cruiserweight schicken.
Ah, na, dafür ist er zu schwer.
Ja, ist er? Ist es wirklich?
Ich glaub, ja. Aber da wäre er doch auch jetzt echt dran
verschenkt. Das ist richtig. Aber ich meine, könntest du 205 oder 3 Monate Bray Wyatt? Was ist besser?
Ich finde die Fehde gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was du jetzt hast.
Also das letzte Match war auch gut. Das war auch erstaunlich gut. Das Man gegen Man. Aber jetzt sind wir halt schon wieder beim Demon, der eigentlich mal was Besonderes war. Und jetzt ist er die Clownsfigur zur Clownsfigur Bray Wyatt. Das tut mir ja auch schon weh drum. Ich meine, ich bin auch kein Demon-Fan, aber den sollte man doch irgendwie eine gewisse Mystik behalten und nicht... Ich habe hier irgendwie das Gefühl, ich kriege hier dieses Horrorhaus-Kack-Match zum zweiten Mal aufgesetzt, bloß halt ohne Videoeinspielung, sondern alles live. Also
ja, das Ding ist ja auch, es ist ja auch die Halloween-Woche und ich frage mich, ob man da so ein bisschen noch auf Halloween abzielt, weißt du, so nach dem Motto, da kommen die Geister aus ihren Gräbern, blablablub, so.
Ja, ich glaube,
das ist kein Zufall.
Ich finde das schlimm. Kann gut. Bray Wyatt als Sister Abigail, was? Gott, und der arme Finn, der hat nichts zu tun. Der muss jetzt, hätten wir den nicht mit Elias, das gab's doch mal kurz. Gib mir Finn Balor gegen Elias 3 Monate lang. Schaue ich auf jeden Fall lieber an.
Bray Wyatt. Da hat man auch letztes Mal schon drüber gesprochen.
Genau. Sie können ja Bray Wyatt wegen mir mit seinem Bruder koppeln und jetzt zugeben, dass die verwandt sind und dann probieren, ob da was rausgeht. Aber nee.
Ja. Gott. Ich bin ja so ein Trash-Fan. Also ich fand das auf eine leidige Art und Weise ein bisschen unterhaltsam. Aber ich gebe dir recht, dass der Demon ein bisschen overused wird. Also ich finde auch, dass man den eher zu den besonderen Anlässen auspacken sollte. Und man muss jetzt auch nicht künstlich so mehrere Supercharaktere kreieren. Also ich finde, der Demon-Charakter ist eigentlich sowas Besonderes, dass daneben nichts mehr in dieser Welt stehen darf. Also jetzt stell dir mal vor, beim Undertaker und Kane hat das zum Beispiel funktioniert. Aber stell dir mal vor, wenn in der Anfangszeit vom Undertaker sofort Kane debütiert wäre, nur so als Beispiel, dann hättest du 2 Charaktere gehabt, die sich erstmal die da irgendwie miteinander clashen. Ich glaube, das nimmt den Impact von diesen besonderen Figuren. Hier versucht man das jetzt, Sister Abigail sozusagen als zweite Persönlichkeit von Bray Wyatt zu etablieren. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich finde, beide Charaktere leiden darunter, weil irgendjemand muss verlieren. Also entweder danach ist der Demon-Charakter kaputt, das darf er aber nicht sein, weil der Demon-Charakter wird was sein, was WWE für die nächsten 3, 4, 5 Jahre noch prägen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sister Abigail debütiert als große Bedrohung und verliert dann aber direkt gegen den Demon. Das heißt, dieser Charakter ist sofort schwächer als der Demon und ist damit sofort runtergestuft.
Aber es macht
eigentlich
ja
keine Bedeutung.
Das macht ja nichts. Bray Wyatt ist als Charakter ein schwarzes Loch ein schwarzes Loch, das alles verschlingt und nichts mehr rauskommt, dann ist es scheißegal, ob jetzt das selbe Geld auch noch reinschmeißt. Ich meine, wie ich ja immer wieder gerne sage, ich wiederhole mich heute immer so gerne, weil ich meine Punkte so toll finde, das Beste, was Braun Strowman jemals passiert ist, ist, dass er aus der Wyatt-Family rausgeflogen ist, so in Anführungszeichen, rausgedealt wurde. Und jetzt die anderen zwei haben jetzt ja vielleicht auch mal eine Chance, dass sie langsam mal irgendwas nochmal werden, wenn sie mal schauen, wie lange das gut geht wieder. Die Bludgeon Brothers, das ist sehr gut.
Ja, ich bin auch mal gespannt mit den dicken Hämmern.
Ja, vor allem, ob die dann wirklich über die Fashion Police neigen. Das ist To Be Bludgeon Bros. Übrigens finde ich, zugegeben, SmackDown, aber ich finde eigentlich glorreich, ich meine, die Fashion Police an sich ist ja schon glorreich, aber ich finde irgendwie glorreich, dass Ascension dadurch sich auch quasi mit neu erfunden haben. So ein bisschen. Ja. Zwar als totale Clowns irgendwo, aber halt so, dass sie ankommen.
Ja, als Persiflage auf sich selbst ja eigentlich. Das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt damit Eric Rowan und Harper da passiert. Also.
Und dann aber jetzt hier, also Bray ist für mich eine Figur, die hat für mich noch nie funktioniert, außer mal ein bisschen eben im Team mit Orton und Harper, wo es dann diese Spannungen gab. Ja. Das war okay, aber es wurde viel zu schnell beendet. Und jetzt ist er halt einfach, ja, braucht kein Mensch. Schiebt ihn zu Lucha Underground ab, ist gut, weg damit.
Also ich habe auch mal ein Problem damit, weil es halt eben so einen Halloween-Charakter hat und deswegen kommt ja auch nicht ohne Grund, dass dann irgendwie Rowan und Harper dann bei der Halloween-Show debütieren. Ich bin gespannt, ob man das nicht eventuell auch mit Sister Abigail nochmal irgendwie in einen Haufen schmeißt. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass man das in irgendeiner Form hier aufbereitet. Insgesamt bin ich mit dem Aufbau hier nicht ganz zufrieden. Ich finde diese zwei Charaktere, die da aufeinandertreffen, finde ich interessant an sich, aber Sister Abigail wurde halt eigentlich vom Debüt an beschissen präsentiert und der Demon wird eigentlich darunter leiden, so oder so. Und das ist das Traurige an der Sache, weil ich glaube, den Demon, den brauchen wir noch ein bisschen. Deswegen ist mein Tipp hier, Finn Bella, der Demon, wird das Ding gewinnen und Sister Abigail, ich weiß gar nicht, die wird dann wieder in ihr Loch bei der Cabin versinken oder so.
Also, oder ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie als große Überraschung, großer Swerve eben doch eine echte Sister Abigail irgendwie reinkommt, die dann den Demon irgendwie unlauter halt ihn so schwächt, dass er nicht zu sehr an Image leidet, weil 2 gegen 1 ist halt doch was anderes.
Ja, das wäre aber hart, wenn du hier einen Demon verlieren lassen würdest.
Ja, aber das halt, ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich, wenn ihnen etwas Brillantes einfällt, und ich glaube, das können wir ausschließen, dann muss Finn Balor respektive sein alter Ego gewinnen, aber dann ist es das dritte Mal, dann ist es aber hoffentlich auch wirklich das letzte Mal. Aber einmal geht noch.
Uah. Ja. Naja, ich bin gespannt, was uns da erwartet, weil, wie du schon gesagt hast, das kann halt auch wirklich richtiger Trash werden. Also das kann halt House of Horrors, wie auch immer, Cabin in the Woods oder sonst irgendwas werden.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das als vorletztes Match positionieren, so als Pinkelpause quasi, aber das dann trotzdem so lang dauert, dass die komplette Stimmung vor dem großen Main Event im Arsch ist. Und das wäre eine super Idee, aber das könnte ich mir fast nur vorstellen. Oder die Leute sind so erleichtert, dass jetzt doch noch irgendwas kommt, was noch was taugt. Oh je.
Ja, damit würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum großen Main Event. Da haben wir nämlich dann das wiedervereinigte Shield, also Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose gegen The Miz, gegen Cesaro und Sheamus, gegen Kane und natürlich gegen Braun Strowman. Also es ist ein Match 3 gegen 5. Und es ist ein Tables, Ladders and Chairs Match. Und meine erste Frage an dich ist, wir haben jetzt nur ein Gimmick-Match beim Event TLC. Wir hatten schon andere TLC-Events, da gab es noch Leiter-Matches dazwischen und Stuhl-Matches und es gab auch ein, wie heißt es hier, Chairs-Match, also Stufen-Match. Findest du es schade oder doof, dass wir nur ein Gimmick-Match auf der Card haben mit diesem Main-Event? Oder ist das richtig, dass man quasi so den Fokus darauf setzt?
Ich find's okay. Ich finde, man muss nicht alles mehrfach haben, bloß weil der Pay-Per-View so heißt. Ich meine, gut, vor 2 Wochen, dass es 2 Hell in the Cell waren, ist okay. Letztes Jahr waren es, glaube ich, sogar 3. War auch noch okay, aber TLC ist irgendwie so ein spezifisches Gimmick, dass ich mich frage, wenn ich jetzt jedes Mal einen Tisch drinstehen habe oder eine Leiter. Also wenn man es tatsächlich ein einzelnes Leiter-Match hätte, auch nicht geschadet. Aber man muss ja, tatsächlich ist es ja so, dass man diesmal überhaupt keinen. Es gibt ja niemanden, der dafür taugen täte, finde ich.
Wofür?
Ja, also ich wüsste jetzt keine Paarung, wo ich noch irgendwie eine Leiter oder einen Tisch einfügen könnte, wobei eins der Frauenmatches zum TLC-Match wäre vielleicht nur ganz, nee, funktioniert auch nicht. Nee, also ich finde, das macht nichts, vor allem, weil ich davon ausgehe, dass dieses große Monster-Match am Schluss sowieso mindestens eine Stunde dauert. Oder? Also das wird endlos lang dauern, aber ich bin also ich wäre mit diesem Match, das ist wirklich das das ist wie ein Wellental für mich. Wie, da haben wir ja auch, wie das zuerst kam, das Shield wird wieder vereinigt und geht dann gegen Miss und die Mysterage war ja die erste Mutmaßung. Denkt man sich, ja, das ist ja verschwendet. Ja. Dann kam The Miss und heißen die jetzt eigentlich The Bar inzwischen oder sind sie im...
Ich glaube, die heißen offiziell The Bar, ja.
Also The Miss und dann hat sich mit The Bar zusammengehangen gegen Shield. Denkt man, hey, das wird ein echt gutes Match, weil da sind jetzt nur, sind jetzt 6 Leute dabei, die einen interessieren. Also 5 plus Dean Ambrose, okay, aber die Quote ist gut genug. Denkt man sich, cool, dann eigentlich, okay, dafür kann man das Shield wieder vereinigen und die werden zwar gewinnen, aber Cesaro und Sheamus sind so gut, die verkraften das und auch Miss wird es auch verkraften, wenn er wieder auf die Fresse kriegt. Geht schon. Einzige Problem ist natürlich, dass es dadurch keine Titelmatches gibt. Dass er da sowohl den Tag-Titel als auch den IC-Titel damit binden und den großen Titel, der ist ja, der Universal-Titel ist ja eh nicht im Gespräch. Also ist schon.
Der ist im Universe, deswegen. Ja,
ist schon bitter. Und gut, dann waren wir da. Dann, okay, Braun Strowman wird in diese ganze Sache mit hineingezogen. Denke ich mal, okay, hätte es nicht gebraucht, aber Braun hat ja sonst nichts zu tun, weil sie Samoa Joe ja offensichtlich nicht konnten oder wollten. Wobei ich heute gelesen habe, er könnte. Aber er wird noch zurückgehalten, das wäre auch noch schön gewesen, aber okay. Also Braun hier mit Knight zu mischen, vor allem, weil er ja mit Roman Reigns noch nicht gedannt ist, wie er immer so schön sagt.
Ja.
Das ist auch nett, ne? Okay, passt. Aber dann machen sie jetzt diesen Montag Kane. Was ist der nächste? Kane. Zum einen denken wir, ach, Kane ist bei Raw. Habe ich da irgendwas verpennt? Haben die den beim Superstar Shake-Up getradet und ich habe es irgendwie vergessen, weil er seitdem nie wieder zu sehen war?
Du hast doch gesehen, der ist durch den unterirdischen Tunnel von SmackDown direkt
aber
durch den Ring.
Der war bei SmackDown, das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben, oder?
Ich meine auch, haben ja, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine.
Haben sie den getradet? Wurde der getradet gegen irgendjemand anderen? Weil der seitdem,
nein.
Oder ist er jetzt so ein, genauso ein Free Agent, ein mystischer Free Agent, so wie John Cena, bloß dass man es vorher nie gesagt hat. Wo kommt der her? Warum ist der jetzt plötzlich hier? Was macht der da? Und vor allem, warum? Warum wird hier Kane in dieses Match reingepackt? Die anderen haben alle irgendeine Verbindung untereinander oder stören zumindest nicht. Und jetzt habe ich noch einen Kane drin, der wirkt für mich wie ein massiver Fremdkörper, der hier nur drin ist, damit er am Ende den Pin mitnimmt. Oder dass er durch den Tisch geht. Wobei ja Shield Braun auch schon getriple powerbombt hat. Also, ich verstehe es halt nicht. Was will ich mit Kane? Kane ist für mich so in seinem jetzigen Stand seiner Karriere eine, wie soll ich sagen, Special Attraction ist der falsche Ausdruck, sondern so eine Zutat, die ich hineinmische, um jemanden zu pushen, so Big Show-mäßig. Im Idealfall. Ja. Aber dass in diesem Match, wo er gefühlt für mich der kleinste von allen ist, also Wichtigkeit her, oder aktuell,
auf jeden Fall,
er ist einfach, ich meine, wenn ich jetzt hier den Undertaker hineinmischen würde, unter der Annahme, der Undertaker könnte sich noch bewegen, das wäre was anderes. Aber Kane ist halt, Kane funktioniert in seiner Rolle als ungleicher Partner auch, so bei Hell No.
Aber
oder halt auch als Corporate Kane. Das finde ich wahnsinnig viel interessanter, wie hier wieder jetzt ist er, oh, er kommt durch den Ring und ist jetzt der fünfte Mann, das fünfte Rad am Wagen noch dazu. Die haben ja eh schon, also eigentlich auf dem Papier, Miss, Cesaro und Sheamus sind vielleicht ein bisschen schwächer als Shield, aber dafür haben sie Braun Strowman, der eigentlich den alles mehr als wettmachen müsste, weil er ist ja Monster Among Men. Und jetzt kriegen sie noch ein Monster. Aber warum?
Ja, ich find's halt, ich weiß es nicht. Ich fand das auch echt ein bisschen sehr viel. Also, ich habe das Gefühl, dass man Kane einfach hier nur deswegen in den Kampf reingeschmissen hat, um ihn an das Shield zu verfüttern. Er wird der Grund sein, weshalb dann letztlich sein Team verliert. Braun Strowman wird sich wahrscheinlich mit Roman Reigns sonst irgendwas liefern. Die werden sich wieder irgendwie irgendwo durchkatapultieren, keine Ahnung was. Und dann hier The Bar und Seth Rollins und Dean Ambrose sowieso. Und, ich weiß nicht genau, warum man das irgendwie jetzt machen musste. Ich finde dieses Match absolut overbooked, wenn man so schön sagt. Ich finde, es muss kein 3 gegen 5 sein, um die Dominanz von The Shield irgendwie hier darzustellen. Mir ist das viel zu viel. Und ich finde auch, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ich finde auch, dass ein Braun Strowman so ein bisschen darunter leidet. Weil er ist auf einmal eigentlich auf einer überlegenen Seite in einem Handicap-Match. Und wenn er verliert, ist er auf einmal einer von den Deppen, je nachdem, wie man das halt eben bookt, ne, da muss man mal sehen, wie das ausgeht, aber trotzdem ist er auf jeden Fall einer von den Leuten, die dann auf der Verliererseite sind, obwohl sie einen Plus-2-Vorteil haben, weißt du, also stell man sich mal vor, keine Ahnung, Deutschland spielt gegen Brasilien im Fußball, zwei Spieler von Deutschland fliegen vom Platz und am Ende gewinnen sie trotzdem noch mit 3-0 oder sowas. Ja. Was wird dann mit Brasilien los sein? So haben wir ja schon mal gehabt, da waren es aber nicht so viele rote Karten. Mhm. Ich finde, das ist einfach zu viel hier auf einmal gewollt und Kane ist einfach reingeworfen worden, damit er das Opferlamm ist, genauso wie es Emma im Kampf gegen Asuka ist.
Ja, der Punkt ist, wenn Brown könnte meiner Meinung nach dieses Match sogar verlieren und nicht so sehr drunter leiden, wenn man halt eben glaubwürdig verkauft hätte, das Shield muss mit allerletzter Anstrengung zu dritt ihn irgendwie rund machen. Und wenn man ihn halt irgendwie isoliert und dann Braun wird dann nach 10 Minuten, doch, er ist zwar das Monster, aber wenn halt dann die mächtigen Shield 10 Minuten lang ihn rund machen, dann ist er halt doch am Ende, das ist akzeptabel, sag ich mal.
Aber sie müssten ihn eigentlich von der Bühne werfen oder sonst irgendwas mit der Triple Power.
Wahrscheinlich müssen sie es ja sowieso fast machen, weil wie soll denn Kane gepinnt werden, wenn Braun auch nur da ist? Wenn Braun nicht außer Gefecht gesetzt ist, also der muss eh irgendwie aus diesem Match rausgenommen werden, damit einer der anderen gepinnt werden. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Mist dann der Depp ist, der am Schluss wieder den Pin abkriegt, aber weil der kann es ja auch verkraften. Ich meine, der ist einfach so Teflon, da tut's nicht weh, wenn er wieder einmal eine draufkriegt. Aber aber Kane fühlt sich, also Kane hat diesen Match. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der diesen Match gut tun soll. Der hat einfach, im besten Fall stört er nicht zu sehr, im schlimmsten Fall zieht das Ganze ein bisschen runter. Also.
Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass der gute Mann ist ja inzwischen auch 50 Jahre alt, ne, Glenn Jacobs. Also, das ist kein junger Athlet mehr. Und deswegen finde ich halt auch, dass diese, oh mein Gott, es ist der Demon, es ist die Big Red Machine, es ist Kane. Das funktioniert für mich nicht mehr so, weil wir haben den jetzt schon in so vielen Rollen gesehen und halt eben auch als Corporate Kane, dann auch in irgendwelchen DVD-Produktionen. Wir alle wissen, dass der irgendwie da in der Politik aktiv ist. Also, ich habe da so meine Probleme mit, ob man damit zum einen The Shield einen Gefallen tut, zum anderen auch, ob man da dem Rest seines Teams, also Strowman, Miz und Cesaro und Sheamus da damit einen Gefallen tut. Ich finde, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Nee. Ich hätte dann 4-3, fand ich schon eigentlich schon ein bisschen zu viel. Ich sehe halt, also offensichtlich will man ja die Stärke von The Shield noch weiter betonen. Ich finde, das hätte es aber nicht gebraucht. So.
Nö, also ganz subjektiv. Es ist auch ich weiß auch nicht, wer, also am liebsten wäre mir auch ein 3-3 gewesen, dann hätten wir zwar sagen können, wow, das Shield tun sich mit 3 Leuten schon schwer, aber wir haben hier 3 gute Leute. Ich meine, Cesaro und Sheamus sind ja Tiere. Dann aber, wobei ich mir gerade gedacht habe, eigentlich hätte ich jetzt die Idee, den Demon gegen die Big Red Machine zu fahren. Das wäre auf jeden Fall auch, das wäre doch okay, weil das hätte thematisch auch gepasst. Kane kann es verkraften, wenn er rund gemacht wird. Und dann hätte man Baylor gestärkt damit, ohne dass man schon zum 15. Mal gegen Wyatt fährt. Ach Gott, aber gut, können wir nicht ändern. Also
dieser Kampf verfolgt dich in deine Träume, oder?
Nein, ich finde, ich meine, ich habe ja auch das Horrorhaus-Dingens-Quatschzeug mit Orten verdrängt schon erfolgreich. Aber ich finde es halt lästig. Mir geht's ja immer so, ich schaue das ja jetzt sicher wieder live an, dass ich immer so den Durchhänger in der Mitte so ungefähr kriege. Und wenn du dann halt ein Match hast, das dich auch nur zusätzlich einschläfert, dann ist es immer gefährlich vor dem Main Event. Das stört mich einfach an der Stelle. Vor allem, weil es halt auch überhaupt kein Potenzial hat, gefühlt, dass es besser werden kann, wie bestenfalls erträglich. Es gibt nichts. Und dann, das Main Event, also ich glaube, es wird sehr, sehr lang dauern. Finde ich auch im Prinzip okay. Es sind 7 starke Leute plus Kane. Warum soll das dann nicht auch einigermaßen Zeit in Anspruch nehmen? Aber kommt halt darauf an, wie sie die bearbeiten. Wenn das so ein langes, zähes Kaugummi-Teil wird, dann wiederum finde ich es nicht so gut. Aber naja, wir werden es sehen.
Ja. Also ich meine, das erste TLC-Match und das erste Match von The Shield hat, meine ich, auch irgendwas um die 40 Minuten gedauert, wenn ich mich nicht komplett täusche, wenn ich das nicht komplett falsch im Kopf habe. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Kampf hier also mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar deutlich drüber gehen wird. Und ich glaube auch, dass man hat ja genug Leute da und man hat genug fähige Leute. Also Cesaro und Sheamus sind sich da ja nicht zu schade, um heftige Bumps zu nehmen. Auch in The Miz ist dafür nicht zu schade und Braun Strowman und The Shield hat erst recht nicht. Bei Kane muss man halt mal abwarten, wie fit der wirklich ist und wie gut der da mitgehen kann. Ich erwarte mir da wirklich eine Schlacht und ein riesengroßes Durcheinander und hoffentlich auch einfach echt einen guten Kampf. Also, weil The Shield haben ja so die Geschichte mit ihren TLC-Matches, die kommen auch wieder gut an. Selbst ein Roman Reigns wird weniger ausgebuht als zuvor. Und also ich freue mich auf den Kampf durchaus, finde aber, dass es diese Masse an Gegner für The Shield nicht gebraucht hätte. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, so, deswegen freue ich mich da vielleicht nicht so drauf, aber trotzdem werde ich mich wahrscheinlich schön in diesen Kampf hineinfallen lassen, weil es halt eben eine richtig schöne Schlacht wird. Und insofern tippe ich einfach auf The Shield und sage, Ulrich, was denkst du?
Ja, muss. Es gibt ja gar keinen anderen Ausgang, der in irgendeiner Form Sinn ergeben könnte. Weil ich vorhin noch gelesen, das Gerücht, dass jetzt, dass irgendwie die Weihnachtsshow irgendwie Shield gegen Miss und Cesaro und Sheamus, glaube ich, in Hausshow ist, dass die also länger, vielleicht tatsächlich ein bisschen länger zusammenbleiben werden. Halte ich übrigens auch für die einzig sinnvolle Idee, dass man diesen Stable nicht wieder auflöst, so dass wieder einer turnt, sondern einfach das sagen, okay Leute, und jetzt machen wir wieder unseren eigenen Scheiß, so wie halt irgendeine Musikband und jetzt gehen wir wieder unser Solo-Pfade und dann, wenn wir da mal Zeit haben, dann verkloppt man wieder zu dritt alle. Finde ich, wäre sinnvoller, wenn man die diesmal zusammenlässt, weil obwohl auch das Gerücht, dass man Dean Ambrose zum Heel dreht, aber Gott, bitte nicht. Ich meine, der wird da doch nicht interessanter.
Schauen wir mal. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Also bei The Shield, finde ich, kommt er deutlich besser jetzt schon wieder rüber.
Ja, als eben. Er braucht den Rahmen, wo er, also er als alleinige Figur, finde ich, ist er erstmal durch. Da leidet Seth Rollins auch ein bisschen drunter. Der hat halt ein bisschen Pech gehabt mit der ganzen Geschichte. Reigns tatsächlich funktioniert das als Einzelfigur noch am besten, hat halt das Problem, dass er nicht das ist, was die Leute gerne hätten oder andersrum. Aber zumindest weckt er Emotionen, das kann man, glaube ich, sagen. Also ich finde, man sollte die jetzt also eine Weile lang zusammenlassen und dann oder halt sagen, okay, sie machen jetzt ihren einzelnen Ding, aber sie bleiben zusammen im Sinne von befreundet irgendwas, dass man sich halt ab und zu mal am Gang über den Weg läuft und dann einen Fistbump macht und dann geht's schon weiter, irgend sowas.
Das reicht ja auch.
Ja, also mal schauen, aber die müssen das gewinnen. Also eigentlich, ja, ich schaue hier gerade nochmal auf die Liste der Matches. Da sind ganz schön viele dabei, wo man vorher, eigentlich bis auf die Titelmatches sind alle, ja, gelogen. Das
sind alle relativ
das
eindeutig.
Das Tag-Match eigentlich auch nicht, zugegeben, aber das sind Cruiserweights, das ist sowieso egal. Also, aber aber Asuka, Finn Balor und Shield, ich glaube, da gibt es keine Frage, dass das eigentlich so sein müsste. Ich meine, das kann ja trotzdem unterhaltsam sein. Ich meine, Überraschung um der Überraschung willen ist auch nicht immer unbedingt gut, aber
Ja, wir schauen mal, ne? Ja. Aber ich finde, das ist wirklich ein Event, der ist ganz klar durch den Main-Event definiert wird. Ne? Also, das haben wir selten, diese One-Match-Shows. Du hast zwar noch das Debüt von Asuka, was halt noch relativ groß ist, und dann noch vielleicht auch noch Alexa Bliss gegen Mickey James. Aber es ist halt eben ganz eindeutig thront der Main-Event über allem und ich hoffe auch einfach, dass der abliefert. Also, der muss abliefern und das soll ein schönes, langes Chaos werden. Und wo es vielleicht auch mal hin und her wankt einfach, so dass man sagen, dass man auch wirklich sich da reinfallen lassen kann. Das ist so meine Hoffnung, die ich hier habe. Ansonsten ist da, wie du gerade schon gesagt hast, es ist vieles sehr eindeutig. Und ja, mal sehen, ob das vielleicht auch wieder so ein Event sein wird, bei dem wir nachher sagen, so ja, der war ja vielleicht dann doch besser als erwartet. Ne? Also das ist dann die Frage. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für den Ausblick auf WWE TLC. Ulrich, du schaust es dir live an natürlich?
Ich hab's vor zumindest, ja. Ich habe übrigens.
Ja, ich werde es mir am nächsten Tag anschauen.
Wir haben ja mal vor 4 Wochen wird es gewesen sein, das habe ich ja gesagt, NXT schaue ich inzwischen wohl nicht mehr live an. Wobei mir natürlich eingefallen, macht es ja Sinn, weil es ist ja ein Sonntag hinten nach. Da kann man auch stressfrei schauen und 2 Nächte am Stück ist Killer. Das habe ich auch schon gemacht, aber das ist echt richtig anstrengend. Und ob man jetzt am Sonntag dann bis 11 im Bett liegt, um Energie zu tanken oder halt erst um 8 Uhr aufsteht und dann die 2 Stunden schaut, das ist gefühlt das weniger Anstrengende. Und halt einen halben Tag Spoiler zu vermeiden, funktioniert auch besser wie bei großen Dingen. Aber nee, aber ich, wenn es geht, schaue ich Sachen schon live an und hier am Montag muss ich arbeiten. Da kann ich nicht bis abends durchhalten. Das schafft meine eigene Neugier dann meistens nicht. Und also ich hoffe aber trotzdem einfach, dass sie diesmal die 3 Stunden vielleicht nicht auf Teufel komm raus füllen oder gar überziehen müssen. Das war bei Hell in the Cell zu viel des Guten, wobei das natürlich nicht hilft, wenn vorher 1 Stunde lang scheiße war. Aber das, mal gucken. Ich bin verhalten optimistisch nach wie vor, dass dieser Pay-Per-View insgesamt gut ist. Er hat halt einfach ein bisschen zu wenig Signifikanz, sag ich mal, weil es halt nur zwei Titelmatches und dann das Hauptmatch ein bisschen unnötig überfüllt und eigentlich gibt's halt nur ein richtiges, ja, eine richtige schlechte Situation, aber die wird hoffentlich auch nicht zu sehr ausgewalzt.
Ja, ja, schauen wir mal, ne? Also ich bin auch so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht groß gehypt, sage ich mal, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch einer von diesen Events sein wird, wo du rausgehst und sagst so, ja, das hat für mich gepasst. Und unser Resümee hört ihr dann Anfang kommender Woche, dann mit der Review zu WWE TLC, auch mit dem Ulrich und mit mir. Und am Wochenende gibt's dann noch einen Special-Podcast zum Thema Comedy im Wrestling. Also da beschäftigen wir uns dann mit Humor. Da ist passenderweise auch der Shaggy mit dabei und der Kai. Sprechen wir so ein bisschen, wo kommt Humor her, wie wird das im Wrestling umgesetzt und so weiter und so fort. Auch da ruhig mal reinhören. Und wenn euch der ganze Podcast hier gefällt, dann könnt ihr uns natürlich unterstützen bei Patreon. Da könnt ihr auch dann exklusiven Content abgreifen. Und ansonsten schaut vielleicht auch auf iTunes vorbei und bewertet uns da oder abonniert uns, wie ihr es auch immer gerne haben möchtet. Dann würde ich sagen, danke Ulrich und wir hören uns dann Anfang kommender Woche wieder zur Review von WWE TLC. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.